Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 225 mit mir und Philipp Brüg und mal zurück aus der Ferien oder Workation, man weiß es nicht so genau, was es war.
Alles zusammen.
Der Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Dann dabei der Domagoj Belancic.
Hallo.
Der Luca Fontana.
Hallo.
Und der Florian Bodocchi.
Hallo zusammen.
Aus einer neuen Location. Ist das auch Workation bei dir oder du bist einfach fernab
von der Stadt mit Ich bin einfach jetzt, ich habe den Kanton... W. Wechselt, ja.
Du hast den Kanton gewechselt. Haben sie die ausgeschafft in Zürich?
Ja, die haben mich nicht mehr wollen, ja.
Haben gemerkt, dass du eigentlich gar nicht Berndeutsch, dass du eigentlich Baseldeutsch redest und dann haben sie gefunden, das gibt es nicht.
Ja, wie man weiss, kann ich ja Berndeutsch. Das hat sogar in unserem Techtelmechtel-Discord-Channel schon für Diskussionen gesorgt. Weil irgendjemand gesagt hat, sie können das nicht mehr unterscheiden. Vor allem mit der Folge, wo der Kevin mitgewirkt hat.
Das stimmt. Ja gut, also komm, ich würde sagen, wir stürzen uns gerade rein. Wir haben ja ein volles Programm. Gut, haben wir schon verspätet angefangen und möglicherweise gibt es wieder extra Länge heute. Wir haben den Apple Roundup mit der neuen Hardware, die sie vorgestellt haben, neue Macs und reden wir auch über Apple Intelligence, wo es ja jetzt auch in der Schweiz gibt. Dann reden wir über die Jubiläe, gerade zwei, und zwar von GTA, San Andreas und World of Warcraft. Beide 20 Jahre. 20 Jahre gibt es die sicher schon. Dann im Big Screen reden wir über mehr Games indirekt, nämlich über Like a Dragon Yakuza, über die Serie. Ich weiß gar nicht, ist es Anime?
Nein, Live-Action.
Hat doch nur gedacht. Oh, das ist so. Bin ich gerade noch gespannt.
Anime-Serie wäre aber geil.
Gell? Okay, da bin ich fast noch gespannter. Und in der Spielecke reden wir über Call of Duty Black Ops 6, das Gefühl 20. Call of Duty, das stimmt vermutlich sogar, und Dragon Age The Whale Guard. Aber dann springen wir doch hier gerade rein in unsere News. Und zwar hier.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, iMac, Mac Mini, MacBook Pro. Was hat denn da so alles, hat Apple da alles Lässiges vorgestellt? Und was kann das, Samuel?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt.
Gut, weiter.
Ist gut, danke. Hast du mit dem Part übernommen? Nein, Apple hat ja diese Woche so nach Salami-Taktik mehrere neue Computer vorgestellt. Es ist wie so, jeden Tag ist etwas Neues gekommen, wie so ein Adventskalender. Am Ende ziehst du die Mittwoch. Und genau, du hast gesagt, iMac, Mac Mini und MacBook Pro ist gekommen. Ich mache jetzt da nur ganz einen kurzen Überblick. Wir machen dann am Montag im Angefressen-Podcast so ein tieferen Deep Dive, die neuen Chips und was die können, warum die speziell sind und so weiter. Der iMac, fangen wir dort an, der ist am Montag gekommen, der kommt einfach einen neuen Chip über, der M4. Und vielleicht noch erwähnenswert ist, dass die Maus und die Tastatur und auch das Touchpad jetzt USB-C-Anschluss haben, bahnbrechend. Aber wie wir da schon diskutiert haben, der Anschluss von der Maus, der bleibt weiterhin unten. Also du kannst sie nicht benutzen und gleichzeitig laden. Da regen sich immer ganz viele Leute auf drüber. Bleibt jetzt einfach so, ist wie es ist.
Hey, aber gell, würdest du auch sagen, sie machen es doch jetzt auch einfach nicht mehr anders, weil dann würde man ja wirklich eingestehen, dass das einfach eine Fehlkonstruktion ist.
Ja. Ich habe das Gefühl, manchmal machen das einfach extra, weil natürlich, es gibt natürlich dann immer genug Leute, die sich darüber aufregen, oder? Und dann hast du wieder irgendwelche Artikel und sie sind in der Presse und wir wissen ja, es gibt eigentlich fast keine schlechte Presse. Und ich glaube einfach, es ist halt pragmatisch gesehen, du hast natürlich die Produktionsstätten für die Maus und ich glaube, einen Anschluss kannst du wahrscheinlich noch easy wechseln von Lightning auf USB-C, aber wenn du jetzt den wirklich willst, verlegen physisch vorne an, dann musst du die ganze Maus quasi neu konstruieren und das lohnt sich dann einfach nicht. Ich glaube, das machst du dann, wenn du sie wirklich komplett überarbeitest.
Ausser sie wollen dich dann wirklich voll trollen und sie machen es bei der nächsten wieder unten.
Ich kann nachher... Okay. Anschluss unten. Wir haben nachher wieder einen Anschluss unten bei etwas anderem. Ich komme aber nachher drauf. Also sie machen es extra. Sonst gibt es eigentlich wenig Neues beim iMac. Es sieht immer genau gleich aus. Die Farben haben ein bisschen andere Farbtöne. Und das, was die meisten Leute vielleicht freuen dürfte, ist, dass es jetzt mindestens 16 GB RAM hat und nicht mehr 8 GB wie bisher. Und das ist etwas, das zieht sich jetzt durch alle Macs durch. Also sie haben wirklich durchs Band durch das Minimum an RAM angehoben von 8 auf 16 GB. Und sie haben... endlich, oder? Und sie werden nicht teurer. Also das ist... Man hat im Vorfeld ja gedacht, ja, das passiert vielleicht und dafür werden es vielleicht die 200 Franken einfach teurer, was es bisher gekostet hat, um den RAM so upgraden. Aber das passiert nicht. Und sie haben sogar bei anderen MacBooks, die sie jetzt nicht neu vorgestellt haben, also das MacBook Air namentlich, dort haben sie auch angehoben auf 60 GB und der Preis trotzdem ist gleich geblieben. Also es kommt eigentlich einer Preissenkung gleich von etwa 200 Stutz. Das ist mal sehr erfreulich. Ja, also generell werden die ganzen Macs ein bisschen günstiger. Das hat einerseits eben mit dem Upgrade vom RAM zu tun. Also sie haben einfach die unterste Stufe quasi angehoben und die Preise nicht. Und mit den Wechselkurs in der Schweiz und auch in Europa, also in Deutschland, werden es noch günstiger. Also es ist jetzt durchs Band etwa 100 Franken sind so die Einstiegsmodelle günstiger geworden und gleichzeitig haben sie mehr RAM. Also wenn sie jetzt so 1:1 wollen vergleichen mit der alten Generation, dann sind die meisten Geräte effektiv etwa 300 Franken günstiger.
Hey, hast du eigentlich das Gefühl, die ganzen Apple-Sachen sind eben traditionell, hat man immer geheißen, es ist gut, aber dafür ist das sau teuer, die Apple-Tags. Und ich habe mich eben schon ein paar Mal gefragt, weil das jetzt so wirkt, dass weißt du, bei den iPads jetzt angefangen, plötzlich sind die Huren günstig gewesen, weil sie jetzt einfach schon so gigantisch gross sind, wie gesagt, eines der wertvollsten Unternehmen auf der Welt, dass jetzt vielleicht auch gemerkt haben, gut, jetzt können wir eigentlich wie, jetzt haben wir unsere, die eine Kundengruppe, jetzt könnten wir einfach, wenn wir jetzt den Preis sozusagen langsam einfach ein bisschen attraktiver machen, dann kannst du einfach noch mehr Leute erreichen und schlussendlich machst du aber dann gleich mehr Gewinn über die Masse.
Ja, also ich denke, bei den Macs ist es schon ein bisschen so, vor allem bei den Einstiegsmodellen, oder? Die sind jetzt aber auch schon länger, also eigentlich seit der M1-Generation gibt es ja wirklich sehr günstige und gute Macs. Zum Beispiel das MacBook Air, das Einstiegsmodell, oder der Mac Mini, oder? Die kosten wirklich wenig. Und ja, jetzt sind schon auch die besseren Geräte ein bisschen runtergekommen mit dieser Generation. Ich glaube, es hat aber einfach auch damit zu tun, dass die Konkurrenz halt auch besser geworden ist, so in der Windows-Welt, oder? Die neuen Intel-Chips sind relativ gut, dann hast du die Snapdragon-ARM-Konkurrenz etc. Also dort holen sie halt ein bisschen auf und ich glaube, das ist jetzt auch eine Reaktion auf das. Ich meine, früher war es immer so gewesen, oder? Es ist alles schneller geworden und der Preis ist mindestens gleich geblieben. Und das ist zuerst so in den letzten Jahren, wo zum Beispiel der RAM einfach bei 8 GB stehen geblieben ist und der Preis stehen geblieben ist. Das ist eigentlich eher abnormal. Also von dem her, ja, ich glaube nicht, dass das jetzt so eine strategische Neuausrichtung ist, sondern einfach, das ist so ein bisschen Markt, ein Konkurrenzdruck geschuldet und das ist ja super. Ich mache schnell noch weiter. Der Mac Mini, eben, den gibt es auch neu. Der wird einfach noch minier, also der kommt wirklich ein Redesign über. Er ist wirklich winzig, der neue Mac Mini. Also ich habe schon so Hands-on-Videos gesehen. Er ist 12,7 x 5 cm gross. Jetzt könnt ihr euch das mal so ein bisschen vorstellen mit den Fingern. Das ist also ein bisschen mehr noch als so ein Apple TV-Böckchen. Und für wirklich einen sehr leistungsfähigen Desktop-Computer, also das ist kleiner als so einen, die meisten Windows-Nooks, oder? Und das geht halt einfach, weil die ARM-Chips relativ effizient sind, wenig Wärme produzieren, dann brauchst du nicht so viel Kühlung etc. Und sie braucht einfach wenig Platz, weil alles auf der gleichen Platine verlötet ist.
Aber die Grösse, ich habe das eben auch schon geschaut, wenn wir gerade auf der Seite haben wir gerade irgendwie so einen Mini-PC drauf gehabt, wo aber halt einen Intel i3 oder irgendeinen Scheiß drin hat. Der ist ein bisschen kleiner und dann habe ich geschaut, der Aya Neo, den ich getestet habe, der Retro-PC, der ist auch praktisch das Format und hat ja auch so einen vollwertigen Ryzen 5 oder so drin. Aber eben, der ist dafür, der hat halt eine Lüftung und der wird eh weniger Leistung haben. Aber ich sage nur, dass weil zuerst habe ich gedacht, okay, der ist ultra klein, aber das Format gibt es schon auch, aber einfach, die wird nicht genau die gleiche Leistung haben.
Genau, ich glaube, es ist vor allem das. Oder? Weil der Mac Mini kannst du halt jetzt auch mit dem M4 Pro haben und das ist wirklich ein ziemlich starker Chip. Ich gehe jetzt noch nicht genau auf die Leistungen hier. Er ist einfach so ein bisschen etwa 30% schneller als die letzte Generation, M3 Pro, respektive der Mac Mini hat es nur mit dem M2 Pro gegeben. Und da, also das Verhältnis oder von Größe zu Leistungsfähigkeit, das ist schon extrem gut. Jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Also das, ob jetzt der nochmal ein bisschen kleiner geworden ist oder nicht, der ist eh schon klein gewesen und das steht auf dem Tisch. Es ist mehr so eine Demonstration von deren Effizienz.
Gut, der Alte ist schon ein bisschen flatter gewesen, also jetzt für heutige Verhältnis.
Ja, er ist etwa 20 cm breit gewesen, weißt du, also, und dafür ein bisschen tiefer. Also es ist wirklich...
Ja, gut.
Also wenn der jetzt nicht auf den Tisch gebracht hast, dann weiss ich auch nicht, wo du schaffst, oder?
Im Stand.
Ich, ja, genau. Sonst hat er jetzt...
Du hebst ihn so die ganze Zeit so auf der Hand,
ja,
oder?
Ja, ja, genau, du hebst ihn so auf der Hand. Ja, genau, wie dem Video oder, was, oder in den Bildern, die sie jetzt haben. Er hat jetzt USB-C auf der Vorderseite, das ist sehr erfreulich, finde ich. Und wir haben es vorher gesagt, es gibt wieder einen Button an der Unterseite und nämlich den On-Knopf, also den Einschaltknopf vom Mac Mini, der ist effektiv auf der Unterseite. Jetzt muss man sagen, er ist nicht, also du musst ihn nicht komplett anheben, weil er halt wie so einen, er sieht aus wie ein kleiner Mac Studio, das heisst, er hat so einen kleinen Kreis, wo er quasi drauf steht und dann so zylinderförmig geht es ein bisschen rauf. Also weißt du, der Lüfter ist quasi unten, oder? Er saugt die Luft unten an und bläst sie raus. Also der On-Button ist nicht komplett unten, sondern so etwa vielleicht einen Zentimeter vom Tisch entfernt. Aber ich habe Videos gesehen, also du musst effektiv zu den Einschalten, musst ihn ein bisschen auflupfen. Also du kannst, ich meine,
ja. Apple trollt dich doch, das gibt's doch nicht. Wir können einfach bei jedem Gerät irgendeine komische Designentscheidung, wo ihr euch alle fragt, wieso haben wir das gemacht, ob da ein Sinn dahinter ist. Macht's doch extra.
Sie machen es, und es ist ja ein Redesign. Also es ist ja jetzt ein komplett neues Design. Jetzt legen sie den Button auf die Unterseite. Also da habe ich wirklich gedacht, ich sehe nicht recht. Es hat, glaube ich, einen Grund, man mutmaßt, dass er halt so den, dass er wie so einen, der ist ja Alu rundum, oder? Der wie so ein Aluhut. Und ich glaube, der stülpt es halt einfach so drüber in der Produktion. Aluhut, ja, nein. Der stülpt es halt so drüber und dann kannst du wie nicht den On-Button dort reinbauen, weil das dann so produktionstechnisch nicht geht. Keine Ahnung.
Also, ich habe gewusst, dass die Apple-User alles Aluhüte sind.
Ich weiß es nicht, warum. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Oder?
Das
ist
geil.
Ja, sorgt für ganz viele Memes. sonst gibt es auch die neuen Chips da drin. M4, M4 Pro ist sehr stark. Ich gehe dann am Montag da ein bisschen tiefer rein, was die alles können. Und als letztes gibt es das MacBook Pro, ein neues. Alles, was ich jetzt schon erzählt habe, trifft auch dort zu. Also das RAM-Minimum wird angehoben, es bekommt neue Chips, M4, M4 Pro und der M4 Max, der stärkste Chip, der hat es vorher noch nicht, vorgestellt, er ist am Mittwoch gekommen. Über den Daumen gepeilt haben die Chips alle so zwischen 20-30% mehr Leistung als die Vorgänger. Also es ist recht ein stattliches Upgrade. Da vergisst man immer ein bisschen, oder? Früher wären so 20-30% mehr Leistung innerhalb von einem Jahr der sensationelle Fortschritt gewesen. Jetzt ist es einfach langsam so ein bisschen normal geworden. Aber da muss man sich schon bewusst sein, dass das ist wirklich viel schneller. Und trotzdem haben sie zum Teil mehr Akkulaufzeit. Also die steigt also um 2 Stunden im Mittel. Also da muss man schon sagen, mehr Leistung, mehr Akku und sie sind noch günstiger. Also was will man noch mehr, oder? Ja, sonst gibt es nicht so viel Neues, noch ein kleinere Updates, haben jetzt Thunderbolt 5 Unterstützung, also noch einen schnelleren Anschluss. Die Webcam ist ein bisschen besser geworden, das Display noch ein bisschen heller. Und das wäre es dann auch. Von außen sehen sie immer genau gleich aus, die gleichen Farben, das gleiche Design. Ich bin trotzdem recht hyped. Also ich finde, es ist jetzt keine Revolution so auf den ersten Blick, aber so preis-leistungstechnisch ist es einer der grössten Sprünge der letzten Jahre, eben weil halt Chips sind schneller, sie haben mehr RAM und trotzdem kostet es weniger, mindestens in der Schweiz. Und von dem her, so ganz pragmatisch gesehen, sieht es zum Teil aus wie recht gute Schnäppli.
Gut, Schnäppli würde ich es für den Preis gleich nicht sagen.
Ja,
Preis-Leistung.
Du kannst jetzt einen Mac Mini kaufen mit 60 GB RAM, okay, er hat nur 256 GB SSD, das ist immer noch mickrig, oder? Aber gleich, der Einstiegs-Mac Mini kostet 600 Franken. Und also mit dem kannst du praktisch alles machen. Also der M4-Chip ist ja ziemlich schnell, du hast 60 GB RAM, hast alle Anschlüsse für 600 Stutz. Also, ich meine, come on.
Absolut. Darf ich gleich noch schnell das Haar in der Suppe anzeigen?
Bitte.
Was mich ein bisschen nervt, ich bin ja auch Apple-Nutzer. Aber ich habe ja eben so eine Windows-Vergangenheit und darum bin ich grosser, also ich bin Arbeitsspeicher, ich brauche Arbeitsspeicher. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, du hast die Version mit, also bei den Einstiegs Mac Minis, es gibt eine mit 24 GB RAM, aber dort gibt es dann keine Version mit nur 256 GB SSD. Weil 256 GB SSD reicht mir mit meinem NAS und mit meiner Cloud. Aber 16 GB RAM, ich meine, schön hat man das jetzt mittlerweile, aber das ist halt einfach wirklich der bare Minimum, den ein Desktop-PC meiner Meinung nach muss haben. Und ich fände es opti, wenn ich etwas kriege mit 24 GB RAM und nur 256 GB Speicher.
Ja, okay. Verstehe ich jetzt aber auch, dass man die Kombi wenig gewöhnt, weil ich finde das jetzt auch sehr wenig, einfach 256.
Da bist du wahrscheinlich die Nische von der Nische, aber ja. Ich sehe dein Problem.
Ja, yeah, ich sag nur, weil es gibt 60 Gramm gibt's mit 512 SSD,
ja.
Aber 24 Gramm gibt es nicht mit 256 Giga SSD.
Das stimmt gar nicht. Du lügst, ich habe jetzt gerade mal nachschauen und du kannst ihn konfigurieren, so wie du möchtest.
Fact-check.
Ja, du kannst effektiv, du musst okay, aber die Basisversion nehmen und dann kannst du noch 8 GB RAM draufklöpfen, okay. Wenn du möchtest. Der kostet 799. Oh. Also die Upgrades sind weiterhin, muss man schon fairerweise sagen, die Upgrades sind weiterhin absolut lächerlich teuer. Du zahlst für 8 GB RAM einfach mal schnell 200 Stutz mehr.
Das ist ja geil. Ja komm, okay. Also das ist genau der ganze Roundup gewesen. Ihr redet dann im Angefressen ja noch detailliert darüber. Dann haben wir aber auch noch etwas über Apple Intelligence, über die KI von Apple, wo ja jetzt offenbar auch bei uns nutzbar ist. Und Flo, du hast, bist du gescheiter geworden jetzt?
Ja, nein. Das ist ja der Witz, dass die einem langsam verdummen, weil man nichts mehr selber muss überlegen. Genau. Also Apple Intelligence jetzt mit den neuesten OS-Updates, also iOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 etc. auf die Geräte kommen. Allerdings, kleiner Workaround braucht es, du musst Systemspruch auf Englisch US umstellen und das funktioniert auch alles nur auf Englisch. Also sämtliche Features, die das bis jetzt hat, funktionieren nur auf Englisch. Das mal vorneweg. Und es ist jetzt die erste Welle an Features, sind da, das kommt ja noch einmal im Dezember etwas und dann noch einmal im Frühling nächstes Jahr, also im April ist es angepeilt. Und was es bis jetzt kann, sind hauptsächlich, also ich find's recht cool, das sind hauptsächlich so Office- und Textkreation-Sachen und so ein bisschen administrative Sachen.
Also wo kann ich das nutzen?
Cool. Überall.
Auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac.
Ja. Wenn du es auf Englisch umstellst.
Wenn du es auf Englisch umstellst, Englisch US oder? Übrigens, ganz wichtig, Englisch Worldwide, es gibt so eine Version, die einfach nur Englisch heisst, ohne in Klammern, das funktioniert nicht. Und das sagt Apple sogar auch selber, God knows why. Also du musst Englisch US wählen. Genau. Und dann, also ich kann kurz auf die verschiedenen, also so auf die Hauptfeatures eingehen. Ein Feature sind die sogenannten Writing Tools. Du hast Proofread. Das ist eigentlich eine Rechtschreiberkennung. Das läuft momentan, ja, die wird auch intelligenter ein bisschen. Was macht der Domi da?
Wir müssen hier wieder Domi lachen, weil er sein Mikrofon abgehängt hat und nicht mehr anbringt.
Genau, der hat keinen Bock mehr. Okay, das ist im Wesentlichen eigentlich eine Rechtschreiberkennung, die auch so lernen mit der Zeit, also so ein bisschen auf deinen Schreibstil eingehen, aber as of now ist es halt einfach wirklich eine Rechtschreiberkennung. Dann hast du dort eine Funktion namens Rewrite und die macht eigentlich, wie der Name schon sagt, du hast einen Text produziert und dann markierst du den und sagst, hey, bitte Rewrite und dann tust du das. Zum Beispiel eben gerade, wenn du das in einer Fremdsprache schreibst, wie zum Beispiel Englisch, wenn du nicht native Englisch bist, selbst wenn du gut bist, tust du das ein bisschen umschreiben und vielleicht ein bisschen elegantere und noch ein bisschen genauere Formulierungen rein und so, weil das kann auch aus dem Kontext erschließen, die Funktion, was passt da am besten. Das
hey, ist recht, das, ja. Eine kurze Zwischenfrage, das klingt wirklich praktisch, geht das weißt du, nur in den nativen App-Programmen, wie zum Beispiel Mail, oder geht das so ein bisschen global? Also kann ich das irgendwo in einem Google Docs zum Beispiel oder im, also in unserem ERP, wenn ich jetzt einen Text schreibe, kann ich das so? Nein.
Im was, sorry?
In unserem ERP, in unserem, ja. Nein. Schreibprogramm. Nein, das geht nicht. Es geht nur in den Apple Apps. Okay, schade.
Es geht nur genau. Also ich habe es jetzt in Notes und im Mail und halt in diesen Geschichten. Genau.
Okay.
Habe ich das bis jetzt nicht.
Ja, aber das ist ja wie die Copilot und Gemini-Sachen, die geht ja auch.
Genau,
das zeigt es mir ziemlich an, also Google Docs und so.
Okay, also
genau, und dann du kannst auch wählen. Weißt du, du kannst auch so praktische Sachen wählen, wenn du einen Text schreibst, dann hast du auch so wie so Presets, friendly, formal und concise. Also wenn du ein bisschen so blumig willst haben, dann wählst du friendly und bei concise, das macht dann mehr so fast wie Schlagsätze für eine PowerPoint-Präsentation. So, hey, nimm quasi die wesentlichen Punkte aus meinem Text und fasse die relevanten Sachen zusammen in Schlagsätze quasi. Und das funktioniert tatsächlich gut. Also ich habe da wirklich einen absoluten Zufallstext aus dem Internet kopiert über Climate Change und das kann halt wirklich die wesentlichen Informationen raussuchen, selber Sätze bilden und sagen, hey, das sind die drei wesentlichen Punkte, die in diesem Text besprochen werden. Und das ist wirklich nur erstaunlich.
Aber ich. Das klingt bis jetzt alles so das typische Basic-Zeugs, wo all die AIs
kommen, genau. Oder? Genau. Ich tue das ein bisschen auswalzen, weißt du, damit der Podcast heute nicht kurz wird. dann sind wir bei der Fotos-App. Dort gibt es das Foto-Cleanup. Das kennt ihr doch, also du viel als Pixel-User sowieso. Das ist so ein bisschen, du kannst dir die Objekte entfernen aus den Bildern. Es hat eine automatische Objekterkennung. Dann kannst du sagen, ja, entfernen und dann macht es das. Dort habe ich festgestellt, wenn du Objekte entfernen willst, die es nicht automatisch erkennt, dort musst du sehr präzise sein mit dem Finger. Du kannst es so anzeichnen und dann wird es entfernt und dort... Das,
hey, aber das ist auch auf diesen Pixel-Geräten. Das ist im Fall auf allen Geräten, habe ich das Gefühl, ein Google aus. Also, weißt, weil okay. Das ist lustig, wenn du es auf dem Handy anschaust und du etwas rausnimmst, habe ich dann das Gefühl, du machst das einfach gar nie. Also weißt, irgendwie, du machst das Foto, wie du es willst und wenn stört dich irgendein Objekt so hart, dass du es rausnimmst und dass es dann so gut aussieht, dass es du irgendwo gross anschaust. Also, ich weiß nicht, ich mache es einmal pro Jahr, habe ich das Gefühl.
Ja, das sind halt so, ja. Das sind halt so Sachen. Dann hast du Memory Movies, das ist halt auch so etwas, was so ein bisschen für lustig und so ein bisschen für, was weiß ich, Social Media oder so. Du kannst mittlerweile in der Fotos-App über Create kannst so Prompts eingeben, dass es dir Bilder raussuchen soll und die dann wie so in eine Slideshow, wie die Erinnerungen, die man schon kennt. Aber du kannst sagen, du willst jetzt ein Memory Movie, nennen sie das, von all die Bilder, die du hast in deiner Galerie, wo ein Hund drauf ist und ein Mensch drauf ist, der ein Getränk in der Hand hat. So sehr spezifisch. Und dann sollst du eine Slideshow machen und Happy Punk Music in the Background und dann wuppst du das so zusammen. So.
Das ist so wertlos. Ja. Das ist so
scheiße. Nein, das ist nicht wertlos. Nein,
das ist voll schon cool.
Das wird für ganz viele Leute ein cooles Feature sein, weil ich glaube, das machst, also weißt, das macht so jetzt schon automatisch die Memories und das finde ich noch relativ cool. Da kommst du zum Beispiel auf einem Wochenende in einer Stadt zurück oder aus der Ferien und es macht auch so automatisch ein kleines Filmli und das ist dann so minutenlang, genau. Das kannst du irgendwo anschicken, hast keinen Aufwand und wenn du jetzt das noch ein bisschen kannst individualisieren, ein bisschen verbessern, ich glaube, das kommt im Fall schon noch gut.
Du kannst es vor allem eben auch thematisch, oder? Es ist nicht einfach datumsabhängig, sondern du kannst mit deinen Prompts wirklich sagen, such in der gesamten Galerie und wenn das Bild von 2011 ist, alle Bilder, wo die Sachen drauf sind, möchte ich haben. So, Punkt.
Aber und könntest du auch tatsächlich Chronologie sagen? Also ich möchte all die Bilder, die genau das haben, ja. Aber nur von diesem Wochenende.
Ja.
Bestimmt. Okay.
Ja, kannst.
Ja. Weil sonst kannst. Kann's auch ein bisschen, aber das ist schon geil.
Das ist ein Feature, das nennt sich Natural Language Search. Das kannst funktioniert das auch in der Bildersuche. Also, ihr kennt ja das bei Apple Fotos oder Google Fotos, wenn ihr dort in die Suche eingebt, was weiß ich, Hund zum Beispiel bleiben, dann sucht ihr alle Bilder von einem Hund raus. Oder ein Plakat, wo das Wort Hund draufsteht, da kennst du teilweise auch.
Das sind dann etwa 90% vom Domi seiner Gallery.
Genau. Ja. Und bei Natural Language Search kannst du jetzt komplexere so Suchaufträge teilen, nicht nur Hund, sondern alle Bilder von einem Hund, der in einem See schwimmt und so. Dort habe ich ein Bild gefunden von einem Hund, der im Rhein schwimmt. Dann habe ich gesagt, also Mai, ist ja, aber naja, ist halt der Fluss. Flop, Reprogramm, genau. Aber wirklich, also das coolste Feature leider, jetzt kommen wir zu der schlechten Nachricht, ich habe das zusammen mit dem Samuel getestet. Du kannst Telefonat aufzeichnen. Wenn du jemandem anrufst, kannst du record. Und beide Enden, also sowohl dem, was du anrufst, als auch du selber, werden informiert, hey, this call gets recorded oder was auch immer es sagt. Und dann nimmst du es auf und dann soll es der Inhalt von dem Telefonat soll es automatisch transkribieren und dann zusammenfassen. Das heisst, wenn du einen Business Call hast von irgendwie 20 Minuten, du hast das Ganze, machst eine Transkription und dann soll es halt das zusammenfassen, sodass du die wichtigsten Infos nicht dir parallel zum Telefon musst aufschreiben, wenn du das unbedingt behalten willst, sondern du kannst dem Menschen einfach zuhören oder mit dem schwätzen. Und das macht es im Hintergrund. Und der Call aufgenommen hat es zwischen Samuel und mir. Wir haben extra das auf Englisch geführt, damit es auch sicher klappt. Aber das Transkriptionsdings, ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie noch nicht funktioniert oder bei uns noch nicht funktioniert.
Oder ob es am Dialekt liegt und so. Hey, ja, ist aber, das sind einfach Sachen, wo...
Ja, wahrscheinlich, gell, Schwenglisch. Ja.
Aber es ist eine Frage, ob dich kannst darauf verlassen, oder? Also das, ich müsste es wie ein paar Mal gleichmutig Notizen machen, um wirklich, weil ich würde am Anfang dann nicht vertrauen, wenn ich die Infos wirklich brauche und dann nach einer halben Stunde merkst, shit, aber das hätte ich noch andere Sachen gehabt, oder? Also wieso muss dann auch funktionieren?
Ja, ich glaube, die Idee ist super, oder? Ich frage mich gut, was eine Umsetzung ist. Aber ich glaube, das könnte schon, also so rein technisch ist das jetzt nicht mega, mega advanced. Es ist einfach Spracherkennung, dann machst du das Transkript draus und dann nachher das, einen Text zusammenfassen. Das ist ja so ein generatives Feature. Das können ja die AIs doch recht gut. Also.
Ach. Genau.
Ja, aber schön, das gute Transkriptionsfeature warte ich tatsächlich schon lange. Auf Google hat sie ja das auch. Schon installiert, hat es auch so eine Funktion, die Transcription heisst. Das habe ich schon ausprobiert auf Englisch und so. Aber auch wie du jetzt gerade erzählt hast mit Apple, irgendwie es funktioniert nicht. Selbst auf Englisch. Also ich habe versucht, englische Sachen zu transkribieren. Der gehört
also
einmal
Interviews
ganze Sätze
oder was?
Einfach nicht. Ja, Interviews und so. Oder
okay.
Der gehört einmal ganze Sätze.
Ich kann dir
etwas,
schicken, Luca.
Hey, aber das, ich habe jetzt das mit dem... Ich habe das mit Teams gemacht, damals auch. Und ich habe, also ich finde, Hochdeutsch und Englisch geht mir einwandfrei.
Eben, ja.
Also ich brauche das ja auch noch regelmäßig. Und da habe ich wirklich noch nie ein Problem gehabt. Und ich habe sonst auch eins eben für die, es gibt also eine Software, weil das noch ein bisschen praktischer ist. Die kosten ein bisschen. Also hast du für Interviews benutze ich die.
Ja.
Und die tut mir, die weist mir aus, welche Person redet. Ich kann wirklich im Text hin und her springen, höre immer das Audio. Und es funktioniert im Fall, also das ist, es hat, auf Englisch, selbst mit, also hat es eigentlich nie Fehler, wenn die Leute richtig Englisch reden, eben genau ich mit meinem Dialekt, dort hat es manchmal Wörter. Vor allem so Game-Namen und so Zeugs versteht es nicht.
Ja, aber, ja.
Es sind fast immer die Fachbegriffe, aber der Rest im Fall, das funktioniert schon.
Aber ist das jetzt, also das, was du jetzt bei Teams erwähnt hast, ist das einfach, wenn Teams selber die Transkription macht, oder? Was ich meine bei Google ist einfach, ich tue das Mikrofon von meinem Handy an meine Büchsli anheben zum Beispiel. Das hat Mühe bei mir.
Das habe ich jetzt schon viel gebraucht. Das,
okay.
Ja. Das auch auf Deutsch habe ich, finde ich, funktioniert es eigentlich recht easy.
Okay.
Du hast deinen komischen Spreitenbach-Dialekt. Das ist einfach Mühe.
Das ist jetzt einfach, oder wie es halt so könnte, also Apple kann wie nichts Neues, oder, aber sie können es jetzt halt recht schön integrieren. Also wenn denn das alles funktioniert, oder dann hast halt, dann musst du wie nicht mit mehreren Programmen jonglieren, sondern du sagst einfach, hey da, iPhone, nimm auf, machen wir eine Zusammenfassung. Und das geht wie so alles aus einem Guss, oder bei den Fotos auch, oder du hast deine Galerie, machen wir ein Video. Du musst es nicht noch irgendwo in ein anderes Programm reinnehmen und Zeug und Sachen. Ich glaube, dort ist halt einfach die Neuerung, wo...
Das muss ja die Zukunftsvision sein, vor all den AIs. Also jetzt sind wir noch in der Phase, wo wir einfach mal ein paar Features angeschmissen bekommen und die sind meistens innerhalb von ihrem App, oder die meisten Features von Gemini funktionieren im Gemini-App, Copilot im Copilot, ChatGPT und so weiter. Aber die Idee ist ja irgendwann mal, dass alle einfach die, ich nehme mal an, alles können, also weißt du, dass das alles auf alle App anwendbar ist, dass ich auf WhatsApp kann das machen, was ich jetzt im Moment nur in Gemini rein kann machen, dass ich es in einem Forum, in einem Text rein kann von da nehmen und dann mach mir ein Video aus dem und dann tust du, und dann weiss die App automatisch, welche Apps ich jetzt auf dem Handy muss aufmachen, wo ich muss benutzen, wo ich muss verarbeiten. Das ist ja das Ziel, das wir anwenden. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Aber das
ich möchte zum Beispiel zusammengefasst die Voice Messages von WhatsApp bitte.
Ja, genau.
Das wäre perfekt.
wenn kommt denn das los in die Schweiz? Das Apple Intelligence?
Also, du meinst Deutsch?
Meine ich. Ja.
Im April.
Okay.
Ist das so?
Also auf Hochdeutsch, wohlgemerkt.
Ja.
Das ist die Frage. Oder
Schweizerdeutsch. Ja. Der Punkt ist, Schweizerdeutsch, du hast halt, was nimmst, weißt du, selbst wenn sie es wieder wollen probieren, ChatGPT kann ja angeblich auch Schweizerdeutsch. Was nimmst du denn als Referenz?
Natürlich ist egal,
oder?
Ja.
Ganz klar, das
ist Landessprache. Ja.
Nein, aber das ist egal.
Das hast du ja probiert mit ChatGPT, das funktioniert tatsächlich recht gut. Es tut sich einfach umwandeln in Hochdeutsch. Also er erkennt, egal welcher Dialekt, theoretisch, und tut es halt dann umschreiben in Hochdeutsch und dann wird es verarbeitet.
Challenge accepted. Also,
ja, Jeb, probier's mal. Also es geht, ich bin überrascht gewesen, wie gut dass es mindestens mein Thurgauer Dialekt da erkennt.
Hey, ich meine, die Software, die wir den Podcast aufnehmen, die tut das ja transkribieren und ich muss nicht so viel nachbessern beim Untertitel. Und, also, eben.
Aber du bist auch ein Smartgau, Phil, du, was weißt du schon?
Also komm, ich glaube, wir sind durch bei Apple.
Nein, noch nicht ganz. Also, noch, etwas muss ich noch erzählen. Die Summarize-Funktion, das tönt langweilig, aber es ist recht cool. Und zwar, wenn du Mails bekommst oder Messages, also für iMessage, dann tut es mittlerweile den Betreff, tut es wirklich so die wichtigsten Informationen aus der Mail nehmen und selbstständig zusammenfassen, sodass du eigentlich schon vornherein weißt, ob du das Mail überhaupt erst aufmachen musst oder nicht. Also ich habe mir da selber Mails geschrieben oder Samuel hat mir Messages geschrieben mit irgendwelchen Sermon, was wir alles besprochen haben, aber so der wesentliche Punkt ist, hol mich ab am 3 am Flughafen Zürich und so und das erkennt es und tut es dann im Betreff drin. Und so.
Das sind hure
geil. Und kannst auch direkt aus dem raus ein Appointment machen im Kalender und so. Das ist,
du hast jetzt Summarize-Funktion gesagt, also Zusammenfass-Funktion. Ich habe zuerst Samurai-Funktion.
Samurai-Funktion, das würde jetzt so
eine Samurai-Funktion, das klingt langweilig. Und ich in meinem Kopf, was zum Teufel klingt langweilig an der Samurai-Funktion? Das klingt ja hure geil.
Genau. Hey Siri, please kill my neighbor. Jedenfalls.
Sehr schön.
Oh. Ja, also gut. Shop. Dann eben, im nächsten April dann voraussichtlich auch. Also komm, wir haben ja noch etwas anderes, indirekt News, aber wir haben zwei Jubiläen, die wir gefunden haben, könnten wir auch noch besprechen, weil wir alle zumindest mindestens eins von denen gespielt haben und gefühlt die Mehrheit von den Bewohnern auf der Welt, die gamen. Und zwar das GTA San Andreas und das World of Warcraft sind beide das GTA am 26. Oktober 2004 und das WoW am 23. November 2004. In den USA, in Europa ist es am 11. Februar erst losgegangen. Und ja, wir haben ja schon mal ein paar GTA-Stories gehabt.
Neue Hardware von uns getestet.
Und bei unseren User ist wirklich das GTA San Andreas mit Abstand das populärste. Also wenn du fragst zwischen 1, 2, 3, ist noch ein San Andreas gekommen oder ein Vice City? Welches ist zuerst gekommen?
Vice City.
Vice City, San Andreas.
Ja. Genau.
4, 5 und das ist wirklich San Andreas. Einfach, wo man... Shit, wer hat man gespielt? Wie hat er geheißen?
CJ.
Der CJ, genau.
CJ.
ihr habt das alle gespielt, nehme ich an.
Ich bin mehr so Vice City, dort habe ich, glaube ich, mehr Zeit reingesteckt. Ich weiß gar nicht, San Andreas noch ganz wenig.
Also, welches ist euer Lieblings?
Oh, San Andreas. Einfach wegen dem Setting. Ich liebe Hip-Hop, ich liebe 90er-Jahre-Hip-Hop und das war so der Traum für mich, dann zumals. Lustigerweise halt dann aber nicht selber eine PS2 gehabt. Ich war auf dem Gamecube und habe es darum leider nicht bei mir daheim können spielen, sondern habe es immer bei einem Kollegen gespielt, aber quasi dort durchgespielt. Eigentlich. Und das ist so gut. Das ist Wahnsinn.
Ich habe es auf dem PC gezockt noch.
Ja. Auf dem PC ist es aber ein Zeitchen später rausgekommen, oder?
Mhm.
Ja.
Genau. Aber es ist halt schon das Gangster-Setting in dem nachgebauten L.A. Ja,
so ist klar, mehr als weisse Vorstädter.
Ja, genau.
Das ist ein klassisches
Setting. Hey, was heisst da Vorstadt? Ich bin vor allem in St. Johann aufgewachsen, gell? Willst schon
wissen? Hey, ich bin in Spreitenbach aufgewachsen, Kollege.
Sozusagen zu Compton von Zürich.
Hey, ich bin in Wollen aufgewachsen. Dort sind ja wohl die meisten Morde passiert.
Jetzt sehen wir, warum wir alle mit San Andreas
haben mich einfach so heimisch gefühlt. Also in St. Johann
Quartier fliegen brennende Sofas zum Fenster aus. Also.
Ich weiss einfach nur noch, wie ich mit dem BMX-Bike die ganze Zeit rumgefahren bin, um meine Ausdauer zu verbessern und im
Stimmt.
Gym. Also in Spreitenbach oder im
Gym? Ja, natürlich in Spreitenbach. Und im Gym pumpen bin ich auch.
Aber erst das BMX Bike, das war so etwas, was mich komplett fasziniert hat, weil bis zu diesem Zeitpunkt hast du halt nur motorisierte Gefährte können fahren und dann hast du plötzlich ein fucking Bike können fahren. Das ist so etwas Kleines, aber es war so mindblowing, dass du ein Velo kannst fahren kannst, eben nicht GTA.
Und Graffiti.
Graffiti war super. Oh, ja.
Kannst du Graffiti sprayen? Oh yeah.
Hey, aber was ich auch geil gefunden habe, nicht nur der Hip-Hop-Soundtrack, den es hatte, sondern allgemein, Soundtracks sind ja immer etwas, was bei GTA immer top-notch ist. Oder? Die geben sich sehr viel Mühe beim Ausgeben von der Musik und es ist immer sehr gut gemacht. Und bei GTA San Andreas auch, abgesehen von den Hip-Hop-Sachen, habe ich es auch geil gefunden. Der Country Center war einer meiner Lieblingsdings. Es sind immer noch Lieder, die ich jetzt noch auf Spotify habe, wo ich von dort kenne, Country-Lieder, obwohl ich sonst kein Country höre. Aber wenn ich es höre, bin ich so voll, 20 Jahre in Vergangenheit plötzlich und fahre durch die Gegend durch. Und one step forward, one step back. For Desert Rose Band. Kann ich jedem empfehlen. Gebt das auf Spotify und die werden so einen Nostalgie-Shop bekommen. Plötzlich.
Es ist halt einfach immer die, wenn es so eine neue gekommen ist, die sind einfach immer so beeindruckt, weil eben so über die Freiheit, das ist einfach so unvergleichlich einfach immer gewesen. Eben, du hast können einfach jeden Schritt machen. Und ich bin auch wie du gewesen, Dom. Ich habe es auch nicht selber gehabt, die Konsole, immer beim Kollegen zocken. Und dann ist jedes Mal wieder gewesen, hey, weißt du, in dem kannst du ins Fitness rein, da kannst du fressen, dann wirst du dick. Und dann kannst du das machen. Völlig Gimmick, was wir nachher nie mehr gemacht haben. Ja.
Die Fast-Food-Kette.
Hey, und mögt ihr euch erinnern, es hat doch mal die Kontroverse gegeben, wo es auf PC ist rausgekommen, wo Mutter der Hot Coffee Modus entdeckt hat. Mögt ihr euch an das erinnern?
Nein, das sagt man gar nicht.
Ein Sex-Modus.
Ah!
Du hast eine Frau zu dir einladen auf einen heißen Kaffee. Oder du bist eingeladen worden, bin mir nicht sicher. Und dann so ein Sex-Minispiel können starten mit so Quick-Time-Events, wo du im Rhythmus hast, musst du Knöpfchen drücken. Und das war damals ein riesen Skandal. obwohl es ja nicht offiziell im Spiel war, sondern Modder hat entdeckt, dass es irgendwo in den Files noch drin ist, nicht genutzt wurde. Aber es war ein riesen Skandal. Und ich finde es so lustig im Vergleich zu heute, wo du einfach tatsächlich relativ viel Sex im Videospiel hast, je nachdem, was das Spiel ist, und recht viel explizites Zeug. Und dort hast du nichts gesehen. Es ist einfach so, weißt du, so schlechte 3D-Figuren, die mit komischen Animationen irgendetwas vortäuschen. Aber es war ein riesen Skandal. So lustig,
also aber wirklich, also du hast die gesehen im Akt. Also es ist nicht
sie haben das entwickelt und
sie waren bekleidet und so. Es ist nicht irgendwie.
Okay. Ja. Ein bisschen so Petting, Heavy Petting.
Ja, sozusagen Dry Humping.
Ja, genau, es ist so ein
bisschen. Was es vorher gegeben hat in GTA 3 schon, ist ja einfach, glaube ich, dass du hast eine Straße. Gibt es irgendein politisches Korrekt?
Prostituierte hast du einfach in dein Auto nehmen.
Prostituierte, voilà. Und dann hat einfach das Auto gewackelt.
Ja, stimmt, genau.
Ja, genau, dort hat es einen entwickelt und sie haben es dann, ich habe die Story dazu sogar mal gelesen, aber genau, sie haben es dann einfach gefunden, nein, das bauen wir nicht ein. Aber eben, es war halt noch drin. Und dann
irgendwo natürlich in der Fleiß, ja.
Und das haben sie natürlich rausgepatcht. Ich glaube, dann irgendwann ist...
Hey, und auch noch lustig, zum überlegen, es ist 2004 rausgekommen, das heisst, das Game spielt aber 1992, das heisst, das, was im Game passiert, sozusagen in dieser fiktiven Welt, ist 12 Jahre her und das Game ist jetzt schon 20 Jahre her, seit es released wurde. Das ist irgendwie so eine absurde Vorstellung. Weil ich eben dann schon gefunden, als ich es gespielt habe, ist irgendwie so ein Timepiece oder so ein historisches Ding. Du schaust in die Vergangenheit, die 90er Jahre von den USA, in die Geburtsstunde vom Gangster-Rap auf der West Coast. Das hat sich irgendwie so mega lang her angefühlt. Und jetzt ist der Release 20 Jahre, also länger her, als im Spiel zurückgeschaut wird. Das ist so absurd, wenn wir darüber
reden. So absurd. Aber ich finde es auch nochmal geil beim Thema Sex, einfach die Doppelspur, die Doppelmoral, das wie so, du kannst alles in dem Game machen, so derart gewalttätig, du kannst Leute verschiessen, kannst aus dem Auto raus, du kannst massenhaft Menschen überfahren, Amokläufe, also wirklich eigentlich das Allerschlimmste, was du dir vorstellen kannst, aber Sex, Heavy Petting, Dry Humping, oh mein Gott, das müssen wir rauspatchen, das geht nicht, da müssen wir eine Grenze ziehen.
Wahrscheinlich müssen wir mal auch rauspatchen, was ich jetzt sage, aber Amis halt, gell? Das ist so.
Ja, aber lustig ist ja, dass
Schrotflinten an Dreijährige, aber wenn man Fuck sagt am TV, muss es ausbleiben. Das ist so.
Aber das ist ein Studio, das sind ja eigentlich Schotten, weißt du? Also dort sind sie ja. Die haben ja in den USA ja auch Studios, aber das ist. Ich meine, die. Ich weiß nicht, welche, wo mehr entwickelt werden und schlussendlich arbeiten dann alle zusammen, aber das ist ja Ursprung ist ja aus Schottland eigentlich das Studio. Und sie sind ja immer noch dort, Rockstar North, das sind ja die, das ist glaube ich das in Schottland. Und, okay. Aber eben, die sind natürlich totale Ami-Fans und eben, sind ja jetzt auch, also das Red Dead.
Ja, für den März musst du es halt alle trotzdem machen, oder?
Ja, ja, eben genau. Aber eben, sind die, die es darum vielleicht auch entwickelt haben, vielleicht sind das auch die in der Europäer gewesen und nicht Dummies. Aber ja, genau, du
weißt. Ja, von Rockstar North gewesen, mit Hauptsitz in Edinburgh. Genau. Tatsächlich, ja.
Aber ja, nein, klar, das ist ja immer, oder? Da kannst du als Europäer halt schon noch irgendwie komisch anschauen, dass man wirklich, man kann alles niederwalzen und umballern und so, das ist okay. Aber sobald du irgendwie Brüste zeigst, ist es einfach irgendwie.
Aber, aber Gewaltdiskussion ist ja schon gewesen. Ich meine, es hat auch der eine Anwalt gehabt, der ja legendär gegen die Games vorgegangen ist. Der Jack Thompson hat er, glaube ich, geheißen. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Der die ganze Killerspieldebatte und so, das war schon ein Thema in den USA auch. Und eben spezifisch GTA hat er halt immer so als Scapegoat genommen, wo alles, was die Jugend tut, kaputt machen und so weiter und so fort. Aber er ist nie weit gekommen, glaube ich. Und CS gegen
ja, genau. Ja, das war vor allem in Europa natürlich das Thema. Ja, und eben das andere grosse Jubiläum ist das WoW, wo. Wow, du Domi nicht.
Nein, das ist für Nerds, das habe ich nicht
gesehen. Die waren Nerds.
Nein, also 3 Monate habe ich es gespielt. Ein Kollege von mir hat es mir schmackhaft machen und hat mir so ein 3-Monats-Abo gekauft. Ich glaube, das hat es dann zum Haus gegeben. Vielleicht gibt es immer noch, keine Ahnung. Gibt es immer noch so kurze Dings. Man hat es ausprobiert, aber das, nein. Ja, einfach, ich habe keine Zeit für MMOs. Schon dann bin ich busy gewesen, dann, weißt
du? Das ist geil. Das ist wichtig. Kann man so pumpen im Gym, also im virtuellen.
Ja, genau.
Es ist schon so, es ist wie so eine Lebensentscheidung gewesen. Du hast können WoW spielen und dann hast du aber sonst eigentlich nichts mehr gegamet, sondern dann hast du einfach das gemacht. Also, wenn du es richtig machen blöd gesagt.
Ich müsste wirklich mal schauen, was eigentlich 2004 und 2005 ja, genau, rausgekommen ist, was ich von dem gezockt habe. Mhm. Das kann nicht sein, dass man noch eine grosse Zeit gehört, um irgendetwas anderes zu zocken.
Also eben, außer du hast halt so casual-mäßig gespielt, aber das ist, also ich habe das nie lustig gefunden. Es ist so entweder ganz oder gar nicht.
Aber es ist wahrscheinlich wie mit dem Streaming,
ist,
oder?
Es hat halt ewig lang. Ja, sorry.
Ja, es hat wenn einfach nicht halt die, wahrscheinlich die gleiche Auswahl gegeben, oder?
Du hast ewig müssen farmen, oder? Bist du das Game, bist du wirklich hast können. Etwas Cooles machen, du hast ja zuerst den Charakter aufleveln. Und wenn du das nur so occasionally gespielt hast, dann hast du ewig müssen Kraut sammeln und so, bevor dann das irgendwie mal Spass gemacht hat.
Hey, aber ich glaube, man hätte das schon auch. Hätte das sicher auch können, glaube ich, casual spielen. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe es nie casual gespielt.
Du hast es aber
nicht. Ich habe es eben sehr intensiv gespielt. WoW ist ja mein Game von meiner Jugend gewesen. Also eben in diesem Jahr 2004 und so. Und ich spiele es noch heute. Das ist unglaublich. Ich spiele es noch heute immer wieder mal ein bisschen mit Unterbrüchen. Aber ich bin immer noch im Game. Ich weiß immer noch, was abgeht. Ich habe immer noch meinen Charakter, den ich vor 20 Jahren erstellt habe. Das ist immer noch mein Main. Natürlich ein Paladin.
Angstlosen immer, ey.
Ich habe schon auch viel gezockt, aber ich war damals in der Lehre gesehen, wo das rausgekommen ist, und wir haben einen Kader Binz bei uns in der Klasse, der hat irgendwie nach 2 Monaten hat er schon 2 Charakter auf 60 gelevelt und dann ist noch in die Schule gekommen und der Lehrer hat ihn so angeschaut und gesagt, ich habe ja Informatik gelernt. Und dann sagt er, aha, Simon, kommst du heute auch in die Schule? Wird bei WoW der Server patched oder wieso?
Never play on a patch day, gell? Wie man so schön sagt. Es ist, muss ich mir vorstellen, damals, vor 20 Jahren, das ist, MMO ist ein absolutes Nischengenre gewesen, das Massive Multiplayer Online-Spiel, das da eine Art in einer Sandkastenwelt Spieler, hunderte, tausende von Spielern zusammenkommen und du loggst dich ein, schreibst deine Geschichte mit deinen Kollegen, mit deiner Gilde, loggst dich aus und in dieser Zeit aber geht die Welt weiter. Sie ist nicht einfach fertig, wie bei einem anderen Game. Im Jahr 2004 ist das etwas Krasses noch gewesen und es hat schon andere MMOs gegeben, wie Dark Age of Camelot.
Dark Age of Camelot, ja genau.
Ganz, das habe ich auch. Das war auch mein erstes MMO gewesen, so richtig so zu Herr der Ringe Release-Zeiten. Genau.
Ja, EverQuest, Lineage und so, das hat schon solche gegeben. Ja, aber
es hat schon
gegeben. Ein paar hunderttausend. Nicht in dem Ausmaß.
Genau, ein paar hunderttausend haben die Abos gehabt, oder?
Voilà. WoW ist das erste MMO, das wirklich ein absolutes Nischengenre genommen hat. Es ist noch krass, wenn wir heute auf WoW Classic zurückschauen, dann haben wir das Gefühl, das ist so mühsam und Farmen und Mechaniken, es dauert ewig lang. Aber damals war das absolut zugänglich gewesen. Das ist so zugänglich, ist noch nie ein MMO vorher gewesen, oder? Das ist absolut, jeder kann es spielen. Du kannst es wie ein Profi spielen, du kannst es casual spielen. Und das Krasse ist einfach, bis heute gibt es WoW immer noch mit einem Abo-Modell, und zwar kein günstiges. Und bis heute haben die immer noch eine Spielerschaft. Damals sind es, das ist schon völlig explodiert. Ich glaube, 2010 umeinander ist so Peak-Zeiten gewesen. Da haben sie bis zu 12,5 Millionen aktive Abos gleichzeitig gehabt.
Wow, krass.
12,5 Millionen. Und das im Jahr 2004 hat es angefangen, der Boom, wo das Internet wirklich noch nicht das war. Also so, heute ist 2010 dann ein bisschen anders. Aber 2010, das ist immer noch, bevor Netflix in die Schweiz gekommen ist. Oder? Also es ist eine andere Zeit, ein anderes Zeitalter. Wirklich dort hat es schon 12,5 Millionen Subscribers gehabt. Mittlerweile ist es zwischendurch ein bisschen verkehrt, weil ja, die Leute haben auch langsam, es gibt andere Alternativen und so weiter. Ich glaube, der tiefste Stand ist dann mal wieder 4 Millionen gewesen. Mittlerweile sind es wieder auf 7,5 Millionen
hoch. So viel, das ist so viel.
Das ist ja immer noch verdammt viel.
Aber spielst du es so heute noch? Ich habe ja am Anfang das Hardcore gespielt, also wirklich so ab der koreanischen Alpha habe ich das schon gespielt, weißt du, ich meine, das ist wirklich völlig absurd und so Server First und so weiter gemacht und dann irgendwie nach der ersten, zweiten Expansion ist es mir einfach zu casual geworden, also es ist mir zu einfach geworden,
blöd gesagt. Du ein Nerd, hä?
Ja, sorry. Und jetzt heutzutage ist so, es wird irgendwie alles vorgekaut, du musst nichts mehr überlegen, es ist so, kann ich auch einfach eine Serie schauen, weißt du, was ich meine?
Mhm. Es ist so, es ist nicht mehr das gleiche Game, es hat auch ganz eine andere neue Zielgruppe und es spricht andere Leute an, es will einfacher sein, es will noch zugänglicher sein, es ist ja mal, eben, wir haben mal alle die Phase gehabt, wo wir gesagt haben, ja, weißt du, früher eine Classic, die gute alte Zeiten, dann ist ja, wann ist das gewesen? 2016, 17, 18, irgendwo dort umeinander, ist ja dann tatsächlich ein neuer Classic-Server gemacht, wo es WoW neu gestartet haben, mit der alten Engine, mit der alten alles. Und das hat ja dann nochmal für einen riesen Boom gesorgt auf diesen Server, für einen riesen Abo-Zuwachs. Und ich weiß auch noch, ich habe es dann auch wieder gespielt, weil ich dachte, ah ja, genau, das gute
WoW-Feeling.
Hey, ich habe es irgendwie ein paar Stunden gespielt und müssen sagen, Gott, verdammt, ist das Ding unspielbar.
Eben. Ich habe voll gefühlt im Fall. Ich habe wirklich gemerkt, ich könnte es jetzt wieder spielen. Ja. Ich könnte es gerade hunderte Stunden spielen, aber das passt nicht. Ich habe die Zeit nicht.
Genau, das ist das erste Problem. Und das zweite ist halt irgendwie, du hast die Community auch nicht mehr, die du mal gehabt hast. Also ja, es lebt natürlich von deiner Gilde, von deinen Kollegen, die du dort gehabt hast und so. Es lebt ja eigentlich hauptsächlich von dem, ist mir dann einfach noch mehr bewusst worden. Wenn du jetzt da einen Classic-Server, irgendeinen Charakter anfängst, der so einsam vor dich hin auflevelst, das ist so.
Ist nicht das Gleiche.
Ja. Ich finde, mir ist das voll egal gewesen. Also, logisch habe ich dort auch die Gilden gehabt, aber ich hätte das gleich wieder können. Ich habe wirklich, glaube nie mehr das Game so gefühlt wie WoW, weil das ist einzigartig. Mm. Ich finde wirklich kein Spiel, das irgendwie vergleichbare Gefühle ausweckt. Wie das, weil du einfach, eben, spielst halt auch nicht so viel, wie ein verdammtes
WoW. Ja, es ist ein paralleles Leben, oder was? Also,
ja. Wie alle Games, wo, wenn du ein Game 100 Stunden spielst, dann findest du, scheiße, es ist so krass und das ist halt 100 Stunden
spielen. Du hast nichts, du hast also ich weiß nicht, wie viele Monate an Playtime, dass ich wahrscheinlich
die wird genau haben, in Tagen und Monaten angegeben.
Ja, ja. Es ist so krass,
Ich kann noch kurz, ich bin ja gerade das Buch am Lesen von Jason Schreier über Blizzard und der schreibt da die ganze Geschichte. Play Nice heisst es und den WoW-Teil habe ich jetzt gerade durch. Und das ist noch spannend, weil das hat eigentlich wirklich dazu geführt, dass Blizzard eigentlich komplett andere Firma geworden ist. Weil halt eben das ist einfach ein Erfolg, wie es noch nie irgendwo gegeben hat. Das ist wirklich, die haben, glaube ich, angefangen, so 50 Leute, und einfach immer mehr haben sie trainieren. Schlussendlich hat die ganze Firma, die sind alle abgezogen, vom Diablo 3, vom StarCraft 2, die sind all die abgezogen. Alle müssen Content machen für das Game. Es ist unfassbar gross gewesen. Sie haben gemerkt, ja, scheiße, wir brauchen neue Content. Und ist es ein gigantisches Unternehmen geworden, hey, wo dann trotzdem in so schäbigen Büros und so gearbeitet hat. Das ist eine hure wilde Geschichte, das Blizzard im Fall. Also, man hat ja immer das Gefühl, die sind erst so durch die Übernahme von Activision ist es bergab gegangen. Aber ich glaube, das war schon immer turbulent gewesen. Hey, Crunch ohne Ende im Fall. Weißt du, wirklich bei jedem Game schlechte Arbeitsbedingungen. Und
vor allem noch zu den Zeiten wahrscheinlich, wo man noch nicht so öffentlich darüber geredet hat oder wo es noch nicht so ein Thema war, oder? Wo einfach so hinter verschlossenen Türen Leute 7 Tage pro Woche gearbeitet haben und sich zu Tod gearbeitet haben.
Wirklich? Und nicht einmal gute Löhne, weil einfach so, hey,
das ist...
Ja, das war ein Privileg, um dort irgendwie zu arbeiten. Yeah. Oder? Man hat irgendwie so Game Master und so. Hat sie dort auch noch
die. Hey, ja, die haben dann irgendwie in den Büros ganz unten wirklich der schlecht beleuchtetsten, scheissigsten Büro sind die Game Tester gewesen, die es wirklich einfach wo rein haben können. Und dann haben die Chance haben gehabt, weißt, aufsteigen zu Game-Entwickler und natürlich, das hat sie dann motiviert. Dann haben sie so scheiß Löhne unendlich lang geschafft, weil dann manchmal ist jemand runtergekommen und gesagt, so, wir brauchen mal wieder jemanden. und die sind alle intern.
Da hat er ein Messer auf den Tisch gelegt und gesagt, ich komme in 10 Minuten wieder, der letzte Mal.
Mehr oder weniger, ja. Nein, aber eben, das ist echt ganz krass, dass der Erfolg die Firma prägt. Das prägendste Ding von Blizzard ist wirklich, ist WoW gewesen.
Und eine Geldmaschine. Also,
meine, ja, genau.
Das ist einfach absolut absurd, was sie für Gewinne eingefahren haben mit dem. Oder?
Ja, das ist mega crazy, wenn man es so liest, weißt, wie sie es dann eben entwickelt und dann startet und dann merkst du, alle Server fallen zusammen, weil einfach die Leute kommen. Und genau, es wächst über die Jahre so krass an. Das ist ja noch verreckt eigentlich. Oder? Das ist ja nicht am Anfang 11 Millionen gehabt, sondern... Das ist dann wirklich erst gekommen. Ja, ganz verrückt.
Hey, noch Shoutout an eine von der besten South Park-Episoden, die aufgrund von World of Warcraft entstanden ist. Make Love, Not Warcraft. Yes. Eine legendäre Episode.
Yes.
Wo,
Mama, Bathroom!
Oh ja, Gott!
Die haben es auch geschrieben dort, weil die sind eben alle so South Park-Fans gewesen, und haben die dann eben zusammen gemacht. Und der Gegner, den sie haben, der Dicke da, oder? Ja. Der ist am... ist einer von den Dingen... ich bin jetzt am Morheim oder am Metzen, einfach einer von den Gründer, von den wichtigen WoW-Leuten dort bei Blizzard, ist er nachempfunden worden. Aber weil der hat wirklich mal gefunden, so, du, ist der Typ, bin ich das eigentlich? Ich sag, ja. Das ist so geil. Und der heisst ja irgendwo im offiziellen Wiki, heisst der offenbar Leroy Jenkins.
Was?
Die Figur.
Leroy Jenkins
überhaupt. Ich weiss, das ist wieder jemand anderes, aber irgendwie haben sie ihn sozusagen.
Okay. Weil das ist die Vorstellung von Leroy Jenkins.
In dem Ding hat er keinen Namen, oder?
In der Folge hat er keinen Namen.
Genau. Und irgendwo ist einfach sozusagen der Info zu der Sendung oder so, steht einfach dem, der heisst, vielleicht in den Credits, weiss es nicht. Irgendwo ist gestanden, er heisst Leroy Jenkins. Und die letzte Anekdote noch, weil ihr kennt den sicher, alle, die WoW gespielt haben, und vermutlich sogar den Domi, kann mir vorstellen, dass ihr den kennt. Das ist einfach so eine Art Meme, würde man heute sagen. Ein kurzes Video, wo eine Gruppe halt in einem Dungeon ist, in der Blackrock.
Blackrock Spires, glaube ich.
Genau, das obere, nicht Lower.
Upper Blackrock Spire.
Upper,
Upper, ja genau. Einfach, LFR, das ist ein Dungeon gewesen. Ein 15-Spieler-Instanz. Und dann hat es einfach irgendwo eine Szene, wo du durchlaufst und jetzt so Eier und du musst einfach nicht reinlaufen. Ist jetzt nicht ultra schwierig. Und sie haben einfach gefunden, sie haben das amigs gehört, die das gemacht haben, das Video, weil es auf Anfang an gestellt war. Und die haben immer gefunden, das kann doch nicht sein, dass Leute Probleme haben an dem Level. Und haben das völlig hochgenommen, oder? Die besprechen zum Anfang, das hat uns irgendwie immer Probleme gemacht. Was sind die Erfolgschancen heute und der andere? Warte, ich rechne es kurz aus, 25,3%. Okay, das ist höher. Und dann eben irgendwie kommt einer, der AFK ist, nicht spielt. Steht auf, sagt, okay, los geht's, und dann Leroy Jenkins, und rennt trainieren, Chaos pur, alles wiped. Und ich weiss nicht, wo ich es geschaut habe, mir ist nicht so klar gewesen, ob das
fake
ist. Ich habe gefunden, es könnte schon sein.
Ich habe gemeint, das ist echt. Ich habe jahrelang gemeint, das ist echt. Darum ist es so lustig gewesen.
Ja.
Genau. Es hat sicher auch so Leute gegeben, die das gemacht haben, die Angle Rates. Das ist einfach toll.
Und vor allem, dass Leute 4 benutzt haben, damit alle Huren Monster rumsäckeln und die Eier alle weg. Ja. Das hat es definitiv ständig gegeben.
Ja.
Ich glaube auch selber mal.
Ja, also ich bin an dieser Stelle, weil ich bin ja schon ein paar Mal gewiped. Also ich kenne die.
Es ist wie Militär, da hat jeder seine Anekdote.
Ja, genau.
Ja, gut, also dann auf 20 weitere Jahre. Es ist nicht auszuschliessen, dass es noch so lange lebt. Ich sage, wir gehen eins weiter und wechseln in Big Screen. Da haben wir auch noch ein paar Game-Themen. Play the Pack Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Like a Dragon Yakuza. Und zwar nicht das Game, nicht eins von diesen 7 Teil, wie auch immer, oder so, oder 8 oder 6, irgendetwas dazwischen. Nein, sondern eine Netflix-Serie, Real Life, wie wir etabliert haben. Du, Domi, du hast dort schon mal reingeschaut. Kann sie etwas?
Ja, so mittelmässig, das kann ich schon mal vorweg schicken. 3 Episoden habe ich fängst geschaut. 3 Episoden sind draussen, die restlichen 3 kommen am 1. November raus, also morgen, auf Amazon Prime. Und noch so als Einschub, 2007 hat es schon mal eine Adaption gegeben von Like a Dragon, also von den Games, beziehungsweise dann haben sie noch Yakuza geheissen. Das ist immer mega verwirrend mit dieser Game-Serie. Früher hat sie Yakuza geheissen, jetzt Like a Dragon und die TV-Serie heisst Like a Dragon Yakuza.
Ja, damit einfach alle abholst.
Um die Leute maximal verwirren. Aber genau, 2007 hat es eben schon eine Adaption gegeben. Da könnt ihr auf YouTube nachschauen. Es gibt Clips. Vielleicht ist sogar der ganze Film im Fall auf YouTube. Die war mega trashig gewesen. Wirklich so low budget. Aber hure nah an den Games. Also es hat wirklich so ausgesehen wie aus dem Game, halt einfach wie Cosplay. So in die Richtung. Aber die neue Adaption jetzt von Amazon Prime, die ist schon high budget, die ist gut produziert und so, aber sie ist recht weit weg von den Games teilweise. Und die Änderungen, die sie gemacht haben, sind nicht unbedingt zum Besseren. So. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr darauf gefreut, auf die Adaption, weil ich das Gefühl, in letzter Zeit hat es ja sehr viel gutes Zeug gegeben, oder? Von Games auf Serien und Filme übersetzt worden. Ich denke da, an das Jahr haben wir ja eher Spoilerfabrik, haben wir ja Fallout besprochen, was ja sensationell war. Und das hat mir gefallen, weil ich als Fan von dem Spiel oder habe in die Welt wieder eintauchen und die Geschichte ist weitergeführt worden und es hat sich wirklich wie Fallout angeführt. Oder The Last of Us, wo nächstes Jahr weitergeht mit der 2. Staffel. Ein bisschen andere Herangehensweise. Dort ist ja wirklich die Geschichte quasi 1:1 erzählt worden aus den Games. Also nicht die Geschichte weitergeführt worden, sondern 1:1 adaptiert. Aber das hat auch gut funktioniert. Was halt wirklich nah am Original ist und so ein bisschen der Vibe hat mitgenommen. Und, Like a Dragon Yakuza macht wie nichts von beidem. Es probiert nicht, etwas wieder zu erzählen, genauso wie es war, und es tut die Geschichte nicht weiterführen, sondern es tut irgendwie die Geschichte der ersten 2 Games remixen und hin und her verschieben, Zeug, Plotlines, Charaktere hin und her verschieben. Und es nimmt auch noch ein paar Plotlines aus einer Yakuza-Spin-Off-Serie, Judgment heisst die, so ein Detektivdrama. Das nimmt es auch noch irgendwie rein. Und das Resultat ist irgendwie so ein Mischmasch, wo man nicht ganz daraus kommt, wieso dass sie das gemacht haben. Weil die Geschichte aus den Games wäre eigentlich gut gewesen, um sie zu erzählen. So. Für alle die die Geschichte grundsätzlich nicht kennen, es geht um einen legendären Yakuza, der Kiryu Kazuma, wo aufgrund von einem Mord, den er nicht begangen hat, 10 Jahre lang im Knast landet. Und er tut seine geschworenen Brüder, der Nishiki, hat den Mord begangen, aber der Kiryu Kazuma nimmt die Schuld auf sich und sagt, hey, nein, look, ich tue dich beschützen und ich gehe statt dir in den Knast. Der ist 10 Jahre lang im Knast, kommt raus und merkt, dass die ganze Welt, wie er sie kennt hat, dass die nicht so ist, wie sie früher war. Der Nishiki hat ihn verraten aus irgendeinem Grund. Seine Freundin von damals ist verschwunden. Irgendwie 10 Millionen Yen sind von den Yakuza gestohlen worden und niemand weiss von wem. Und alle Clans von diesen Yakuza sind im Krieg, um das Geld zu suchen. Und es ist ein riesen Chaos und du probierst herauszufinden, was zum Teufel ist passiert in diesen 10 Jahren dort draussen. In der Serie ist das, nehmen sie als Basis, also der Kiryu landet hier im Gefängnis, kommt dann raus und muss herausfinden, was zum Teufel passiert ist. Aber etwas, was die Serie mega schlecht macht, finde ich, ist, dass sie die 2 Zeitlinien parallel erzählt. Ach. Und das kann manchmal gut kommen. Ich meine, ich liebe Lost. Lost ist ja so das Paradebeispiel für eine Serie, die nicht linear etwas erzählt, sondern irgendwie auf 3 Zeitebenen gleichzeitig Zeug erzählt.
Aber das will dich auch verwirren, oder?
Genau, das will ich auch verwirren. Und hier gibt es keinen Grund, um ein Mysterium drum machen oder um die Leute zu verwirren. Es ist wirklich einfach nur... Und es wird immer hin und her geswitcht. Du siehst die Zeit, bevor er im Gefängnis landet und wie er zum Yakuza ist worden. Und du siehst die Zeit, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt. Und es switcht immer hin und her. Und du hast das Gefühl, in beiden Zeitebenen kommt es nicht wirklich vorwärts und gleichzeitig passiert sehr viel. Und manchmal verliere ich mich dann und vergesse, was in welcher Zeitebene passiert ist. Weißt du, ist er 1995 dort hergegangen oder ist er 2005 dort hergegangen? Und hat er dann die Person getroffen oder dann? Und vor allem das Problem für mich als jemand, der die Games kennt, sind die gewisse Events, die sie zwischen den 2 Zeitlinien verschieben. Also Sachen, die in den Games später passiert sind, passieren hier schon früher und umgekehrt. Und ich bin einfach so komplett verwirrt irgendwie. Es hat mich so ein bisschen erinnert an The Witcher. In der ersten Staffel sind doch auch so Mhm. Ja, die komische Zeit eben rein hatte, wo sie immer hin und her geswitcht haben und niemand hat verstanden, wieso sie die Geschichte so erzählen.
Ich wollte vor allem gerade sagen, ob es so gemacht ist wie in The Witcher, dass es parallel erzählt wird, aber der Clou ist, du sollst es nicht wissen, sondern erst am Schluss irgendwann mal auf die Idee kommen, aha, die Hälfte von der Szene, wo ich nicht rausgekommen bin, ist eigentlich ein Backflash gewesen. Jetzt macht es Sinn. Danke dafür. Oder ist es eigentlich die Idee, dass es eigentlich, du weißt, sollst wissen oder rauskommen, in welcher Zeit
du gerade bist. Du sollst rauskommen. Du, es wird sogar alles eingeblendet, aber es gibt wie keinen Grund. Also es ist eben, sie tun so Sachen andeuten in der Zukunft, die in der Vergangenheit passiert sind, und dann siehst du eine Episode später, dass es passiert in der Vergangenheit. Aber es ist wie kein Mysterium. Du fragst nicht, was ist jetzt passiert, und es ist echt unnötig kompliziert erzählt. So.
Aber Jakob hat ja immer auch so eine humorvolle Seite. Kommt das da ein bisschen rüber?
Nein, das ist eben der zweite Punkt, wo mir nicht gefallen hat. Die Yakuza-Games sind bekannt dafür, die sind auf der einen Seite überdramatisch und es geht um Tod, Verrat und Herzschmerz und so. Und nachher in den Nebenmissionen und Nebenaktivitäten, die du machst, kommst du in die absurdesten Situationen, wo du einfach laut darüber musst lachen, was zum Teufel da gerade auf dem Bildschirm passiert. Du gehst go Karaoke singen in einem Karaoke-Minispiel. Du tust ferngesteuerte Autos in der Untergrundliga spielen in einem Minispiel.
Wie wäre das Geilste gewesen? Das wäre so absurd gewesen.
Ja, genau.
Oder wenn eine Pizza mit dem Velo muss irgendwie die Pizza vertreiben oder so.
Genau. Oder in einer Nebenmission tust du irgendeinen Yakuza-Clan ausheben, der einen Windelfetisch hat und ins Puff geht und mit Windeln rumläuft. So. Also, das ist wirklich so absurde Situationen, wo du fragst, was zum Teufel habe ich jetzt gerade gesehen, und es gibt jetzt nichts von dem. Die ist einfach dunkel, todernst. Es gibt keinen Moment, wo irgendwie so die Leichtigkeit reinbringt, die du aus den Games kennst. Und ich finde, das ist etwas, was Yakuza ausmacht. Und die Vibes müssen einfach stimmen, wenn man das in eine Serie tut, umwandeln. Aber genau, in Fallout, da hat echt die Vibes gestimmt, finde ich. Oder? Da kann man auch gerne Änderungen machen oder neues Zeug hinzufügen. Aber wenn so die Grundstimmung nicht da ist, wirken er alle Änderungen, die sie machen, so, ja, wieso hat er das jetzt so gemacht? So.
Hat er wenigstens seinen guten Afro?
Nein, das ist der, den du meinst, der ist aus den neueren Games.
Ah.
Das ist der Ichiban Kasuga.
Ah, genau, der Ichiban.
Der ist in den neueren Games jetzt die Hauptfigur, aber die Serie behandelt den alten Hauptcharakter. Genau, und der ist übrigens so, vom Charakter her, ist komplett anders als in den Games. In den Games ist er so echt so ein mega ruhiger, so ein bisschen naiver, gutgläubiger Mensch, obwohl er in der Yakuza ist und Leute tut verprügeln, aber er ist ein herzensguter Mensch und in der Serie ist er so ein bisschen Arschloch irgendwie. Er hat eine mega kurze Zündschnur, schreit da Frauen an, das würde der echte Kiryu nicht machen. Ich habe mal irgendeinen Kommentar gelesen und den finde ich sehr treffend. Der Kiryu aus der Serie ist jemand, der Kiryu aus dem Game verprügeln würde, weil er ein Arschloch ist.
Ah, geil.
Ja gut, dann tun es nicht so etwas unbedingt für Fans müsstet gesehen haben.
Hey, ja, ich glaube es für Fans eher nicht. Es hat auch gute Sachen, die Sets und so, die sehen sehr gut aus. Da haben sie sich Mühe gegeben und du merkst, das ist wirklich Geld dahinter. Und teilweise, wenn sie durch die Straße laufen, es sieht wirklich so aus wie aus dem Game. Das ist wirklich gut gemacht. Aber eben alles, was Story anbelangt und so. Ich glaube, für Fans von den Games ist es eher eine Enttäuschung. Wenn man die Games nicht kennt, ist es eine okay Serie, aber jetzt auch nichts, was ich unbedingt weiterempfehle. Ich schaue es mit meiner Freundin, die kennt Games überhaupt nicht und die findet es noch spannend, aber jetzt auch nicht irgendwie etwas Weltbewegendes, wo sie nicht kann warten, bis die nächsten drei Episoden rauskommen.
Gut, die Sets sind ja, das Game ist ja so Japan, ad hoc nachempfunden, jetzt haben sie einfach dort können filmen. Oder?
Ja, genau, aber trotzdem, weißt du, also, wenn es irgendwie 1995 ist, halt, also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, dass es aussieht wie 1995. Du siehst auch so Filmplakate von Forrest Gump oder so, die im Kino ist gekommen. So. Also es ist wirklich, da haben sie sich Mühe gegeben. Das ist cool, aber halt aber alles, was inhaltlich ist, eher mittelmässig. So. Es ist jetzt keine komplette Katastrophe, aber nicht das, was ich mir erwartet hätte.
Also es ist auf Apple, also ist auf Apple Prime, Amazon. Aber ist es ein
westlicher Apple Prime? Apple Prime.
Wow, ein neues Streaming-Dienst.
Neues Visioniert, geil.
Es ist auf Amazon Prime, aber es ist nicht eine westliche Produktion, es ist eine asiatische Produktion, die es lizenziert hat. Oder wie
ist es da? Ist tatsächlich eine amerikanische Produktionsfirma dahinter, aber es ist alles auf Japanisch. Ja, genau. Also die Regisseure sind auf Japanisch, aber das Setting logischerweise spielt in Tokio und auch, es wird nur Japanisch geredet.
Oh, okay.
Aber
ich versuche hier herauszufinden oder abzuleiten, ist es aber die westliche, also weißt, ist es nicht von Leuten gemacht worden, die eigentlich das Genre verstehen, die das Game verstehen, ist es einfach wie so eine westliche, das war ein Yakuza-Dings da, das funktioniert doch irgendwie und so, und jetzt machen wir einfach irgendeine Adaption, ohne dass wir sie gespielt haben, oder sind das... Zum Beispiel herausfinden, warum? Warum tust du das Game adaptieren und dann so derart nicht adaptieren?
Ja, yeah, genau. Ich glaube, der Regisseur hat irgendwie mal gesagt, er hat einfach Lust gehabt, seine eigene Version daraus zu machen.
Das kommt immer gut.
Ja, genau.
Es gibt ja wie Sand am Meer, das ist ja das Klischee lang gewesen, dass die Game-Verfilmungen immer komisch sind und gibt es halt immer noch, oder? Also,
wo man genau, ja, und jetzt ist es halt einfach so ein generisches Crime-Drama, wo weder wenn es den Namen nicht hätte, Like a Dragon Yakuza, würde ich niemand darüber reden. So, ja. Weil es halt einfach mega unspektakulär ist. So.
Ja gut, also Like a Dragon Yakuza auf Amazon Prime. Also, dann gehen wir noch weiter in unsere Spielecke.
Zocken bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du hast ja gerade ganz viel geredet, würde ich sagen, reden wir zuerst über das Dragon Age The Veilguard. Das habe ich gezockt und das ist der vierte Teil in der Dragon Age Serie von BioWare, wo, hey, schieß mich tot. Keine Ahnung, wenn die angefangen hat, aber das ist jetzt auch schon ewig her. Mhm. Habt ihr die gespielt? Irgendwelche von denen? Du hast sie gespielt?
Nein, das ist schon eine Serie, die ich wirklich irgendwie komplett ausgelassen habe, aus Gründen, weiß auch nicht. Die ist irgendwie...
Du, Flo?
Nope.
Für den Samuel wäre es eigentlich auch noch so etwas. Ja. Gut. Aber Luca, du hast einfach ab dem 2 gesagt, gell?
Nein, also ich habe alle gespielt. Dragon Age Origins, das 2, das Inquisition und das will ich auch noch spielen.
Hey, ich meine, die sind ja... Kannst du gerade sagen, wie es du in Erinnerung hast? Das Erste ist so... vor allem so legendär gewesen, weil es einfach ein bisschen, ja, schon irgendwie ist etwas Neues gewesen, weil es irgendwie also ein Team-basiertes, also gruppenbasiertes Rollenspiel, wie es ja BioWare mit Baldur's Gate 1 und 2 eigentlich auch gemacht hat.
Aber jetzt halt in so einer, Republic.
Ja, genau, aber jetzt halt in so einer viel ansprechenderen Optik, mehr, also du bist ein bisschen näher dran gewesen, so Third Person, hast aber wie deine ganze Gruppe gespielt. Ich weiß gar nicht, wie gross das Team war, aber sicher mehr als nur zwei Begleiter. Und ja, hat einfach eine spannende Story mit viel Blut. Du hast immer so ein blutverspritztes Gesicht gehabt und deine Rüstung ist immer noch so Blut gewesen. Das hat es jetzt so als Anlehnung. Hast auch immer noch die Plattenpanzer, die kannst anlegen, kosmetisch und Bock hast, wo dann wie so... Ich glaube, so war das Cover vom ersten Dragon Age.
Absolut, so. Das war ein riesen Blutbad auf dem Cover. Es ist so mein Eintritt in die High Fantasy for Adults.
Ja, genau, High Dark Fantasy nennt man es doch immer irgendwie so. Und genau, das Zweite ist dann so eins, wo das Studio hat müssen irgendwie in einem Jahr oder zwei rausballern. Darum ist es so ein bisschen, ja, so ultra schnell, weil einfach EA hat gesagt, wir brauchen jetzt das Game. Und haben es mega wenig Zeit gehabt, darum ist es auch beschränkt auf eine kleine, ich glaube nur eine Stadt mehr oder weniger. Und ist sehr anders gewesen. Ich habe es aber auch cool gefunden, du glaube auch, Luca, oder?
Ja, es hat sich wirklich es hat sich cool gespielt. Es ist halt wirklich nicht mehr das gleiche wie es eins, aber es ist ein bisschen actionreicher, ein bisschen flotter, ein bisschen schneller. Was mich am meisten gestört hat, ist einfach, wirklich das Setting ist sehr, sehr beschränkt im Vergleich zum eins. Ja, und halt nur wirklich die Stadt und ein bisschen außerhalb von der Stadt. Und das und im eins hast du halt wirklich auch noch die enorme, mega spannende Welt gehabt mit den verschiedenen Biotopen und so weiter.
So eine richtige Reise hast du gemacht. Genau, und im Inquisition auch, das ist ein riesiges Gebiet gehabt, mit dem Hinterlands, wo du anfängst, wo dann das Meme herkommt, «Leave the Hinterlands», weil einfach die Leute irgendwie gefühlt 20 Stunden in der ersten Startgebiet verbracht haben. Und das habe ich auch sehr geil gefunden. Und eben die Games leben immer von diesen Companions, finde ich vor allem. Ich habe wie gesagt in meinem Review, dass ich finde, die Games bestehen aus wie so einem gleichseitigen Dreieck, bestehend aus Story, Companions und Kampf. Und eben das Neue, das Veilguard, finde ich einfach, ist der Kampf, der stärkste Bereich, also einfach, der ist ganz anders. Der ist jetzt so wirklich so, es ist so eine fast-paced Action. Sieht hure geil aus. Ich habe so einen Schurke gespielt mit Nah- und Fernkampf und du kannst ausweichen, im richtigen Timing blocken, machst Konterangriff. Sieht einfach alles richtig geil aus und hat mir wirklich bis zum Schluss habe ich die richtig geil gefunden. Aber auch taktisch viel einfacher. Du kannst immer noch das Game pausieren und dann deine zwei Companions, es gibt nur noch zwei, kannst auch Befehl erteilen, sonst kämpfen sie selber, aber es ist alles viel einfacher.
Also du übernimmst sie nicht mehr so wie früher?
Nein.
Wo du
Nein. Ja, genau, wirklich, im Eis hast du sogar noch anklicken, oder? Jetzt, das kannst du mit Controller spielen und sie haben drei Angriffe, du kannst mehrere ausrüsten, aber sie können nur drei haben. Und die haben Cooldowns und der Punkt ist auch, sie können Kombos machen miteinander, wo es dir auch wirklich, wenn sie aktiv sind und sie haben passende, dann leuchtet gross, hey da, der Combo ist möglich, dann wählst du den an, dann zeigt es dir hier mit dem. Du musst nichts überlegen. Weißt du, wie Baldur's Gate müsstest du erst einen Text durchlesen, okay, ja. Das, der würde gut mit dem funktionieren. Nein, da sagt er, der leuchtend mit dem leuchtend. Und ein bisschen der Nachteil ist, dass du eigentlich dann immer nur die verwendest. Mhm. Der Angriff von deinen Companions, weil einfach, sie sind ja noch unter Cooldown. Und dann nehme ich immer die, die ein Combo kannst machen. Aber ist echt egal. Also ich habe den Kampf gleich geil gefunden, einfach hure wuchtig und
Ich habe gelesen, dass es Ähnlichkeiten zu Mass Effect so hat, also so das Kampfsystem. Würdest du dem zustimmen? So?
Ich finde voll. Eben auch schon, weil du die drei Leute hast, auch weil im Mass Effect die auch nicht direkt gesteuert hast. Und dort hast du vielleicht gesagt, geh auf Flanken oder so. Ich glaube, die Companions können nicht down gehen. Also, sie sind mir nie irgendwie gestorben. Weißt du, und sonst musst du dich immer die Leute
ja, du bist einfach so gut. So.
Ich glaube wirklich, ich habe das Gefühl, die sind unverwundbar. Also, du musst dich nicht um die kümmern, oder? Und das zieht sich ein durch das ganze Game. Es ist eher recht einfach. Und eben, ich habe immer so ein bisschen gesagt, so ein bisschen weich gespült, weil, hey, deine Figur, die ist so ein bisschen, die kannst du nicht wirklich in Persönlichkeit geben. Es ist einfach so ein People-Pleaser. Er ist einfach nett. Und im Mass Effect hast du ja immerhin mit dem Paragon-System, hast du können so ein bisschen ein Arschloch spielen. Klar, du bist schlussendlich auch der Held gewesen, aber wenigstens ein bisschen. Und da ist es einfach so, alle Antworten sind so ein bisschen neutral gut. Mhm. Also in so dem Dungeons and Dragons Universum wäre er genau neutral gut oder so. aber die Story ist auch simpel. Der Solas aus dem letzten Teil hat irgendwie verschuldet, dass zwei Elfengötter befreit sind. Die musst du suchen. Also wieder irgendwie einsperren, umbringen, was auch immer. Das bleibt mehr oder weniger die Story nicht sehr komplex, aber episch erzählt, geile Kämpfe. Die cooleren Storys sind eigentlich bei den Companions. Dort hast du 7 Stück, die wirklich recht cool sind. Und es geht einfach in fast 15 Stunden, bis es so ein bisschen in Fahrt kommt mit diesen Companions. Aber dann habe ich sie recht gerne gemacht. Du kannst ja dann auch wieder mega lang so eine Story-Reihe machen. Der eine hat eben so einen Greif hat er. Und dann gibt es halt einen so einen komischen Bösewicht, wo einfach, den willst du besiegen. Der sieht viel spannender aus. Und der will die Greifen vernichten oder für sich missbrauchen und dann folgst du dem. Und hat einfach coole Figuren. Und aufteilt, wo es eben auch so an Mass Effect erinnert, es hat nicht so gigantische Gebiete wie im Inquisition, sondern ein bisschen kompaktere, aber verdammt dicht. Ey, du findest wirklich Schatztruhe am Wegrand. Also du laufst, dann leuchtet goldig. Also kannst du sie gar nicht übersehen. es ist alles schon sehr so...
wie im echten Leben halt.
Ja, genau. Und dann wird der Rätsel am Anfang wirklich, weißt du, da bringen irgendeinen Energiekristall, damit das Tor aufgeht. Und dann wirklich, er ist einfach 2 Meter nebendran hinter der Kiste. Also weißt du, du musst gar nicht suchen. Aber eigentlich, es ist irgendwie, ich habe schlussendlich gefunden, ich finde es witzig, es muss ja nicht alles wie ein Baldur's Gate
sein. Ja, aber manchmal du so gutes Rollenspiel spielen, wo du jetzt nicht irgendwelche Statistiken musst studieren und irgendwie die Hälfte von der Zeit in Menüs verbringen und schauen, was funktioniert, was nicht, und einfach eins, was funktioniert und wo dir keine Hürden stellt, oder wo einfach läuft.
genau, so habe ich schlussendlich gefunden. Also mich hat es mega motiviert, ich hätte auch mega Lust gehabt, zu mehr machen, weil die Welt ist mega schön designt und du hast einfach Bock zum Entdecken und die Rätsel habe ich schlussendlich dann gleich gefunden. Es ist echt noch befriedigend, weißt du, wenn du einfach nur irgendwie 5 Minuten musst du auch zum Studieren und nicht irgendwie 2 Stunden und dein Inventar aus 2000 Items besteht und ach, könnte jetzt das Buch, das ich vor 20 Stunden irgendwo gefunden habe, könnte ich das da brauchen, sondern es ist einfach am schwierigsten Ort bin ich einfach am nächsten Tag nochmal hin, weil ich einfach nicht weitergekommen bin und dann habe ich es wirklich so in 15 Minuten gelöst gehabt. Dann habe ich gefunden, ja, voll geil und dann eine riesen Schatzkiste gefunden und so und ich finde es tipptopp und es ist nicht mehr so bissig und nicht mehr so düster wie die alten. Ich frage mich auch, ob sie es entschärft haben, weil so Animationen sind damals sowieso Hals durchschneiden und so, aber es gibt eigentlich kein Blut. Mhm. Also du schneidest niemandem den Kopf ab und so, aber es wirkt damals so, als würde er nicht irgendwie etwas wegschneiden und ich frage mich, ob sie es wie gefunden haben. Nachher machen sie es noch ein bisschen ab 14 oder was ich auch nicht. Hey, anyhow, ich habe es wirklich cool gefunden. Und,
aber wie viel, jetzt musst du noch sagen, wie viel dass der EA gezahlt hat, dass der
gut sein. Genau. der Kommentar, genau. Mega viele, dass sind so am gesagt, es gibt wieder so eine Verschwörung, dass die es getestet haben, dass nur die schon auf positive Vorabberichterstattung gemacht haben, was wir haben ja gar keine gemacht. und nur die haben den Code bekommen. Und darum sind weil die Reviews sind sehr positiv. Also die sind so 80 aufwärts. Und ich bin jetzt recht gespannt, wie die Resonanz von der normalen Dinge wird sein. Aber sicher wieder mega viele, die finden, oh, das ist eben eine Vogue-Fiddle und ich weiß doch nicht. Hey, du, man muss es ja nicht spielen. Ich finde es, ich habe es wirklich cool gefunden, auch wenn man die alten cool findet. Aber es ist nicht genau das Gleiche, das ist schon so.
Es gibt ja wirklich so eine Polemik um das ganze Game. Also ist es wirklich einfach nur das, dass die Leute das Gefühl haben, alle Reviews sind gekauft. Das hat ja im Moment auf Metacritic eine Wertung von 84. Und also in Wirklichkeit ist das Game hure scheiße. Woher
kommt das? Nein, ich meine,
das? Also es woher ist einfach nicht davon? Das Gleiche.
Ich glaube, eben, die Leute motzen einfach, wenn etwas nicht mehr so ist wie früher.
Okay.
Ja, und also der Ursprung von der Verschwörung kommt von Faxtra Life. Das ist ein YouTube-Channel, wo vor allem RPGs reviewen und die bekommen eigentlich immer Codes und die sind auch eingeladen worden zum Vorschau-Dings und jetzt haben sie keinen Code bekommen fürs Review und haben dann einfach rumheulen, wir haben es nicht bekommen, weil wir negativ berichtet haben und andere haben es nicht bekommen, die negativ berichtet haben und es geht alles auf und die EA hat es extra gemacht. Und aus dem heraus ist es dann sehr eskaliert, wo dann so Fake NDAs gestreut sind worden, wo anscheinend verschickt sind worden, wo alle, die das Game gereviewt haben, dass sie ja positiv müssen berichten und dass sie auf die woke Sachen müssen eingehen und wo im Spiel drin. Also es ist wirklich absurd. So geil. Hey, ich meine, es kann ja schon sein, dass EA irgendeine Liste hat, wo sie sagen, hey, look, die werden vielleicht positiv berichten und denen geben
wir einen Code. Alle.
Aber da wissen wir ja nicht, was hinten dran steckt, aber es muss nicht aus allem immer eine Verschwörung gemacht werden. Es ist wirklich ich meine, so mühsam.
Also, weißt du, so absurd ist ja der Vorwurf nicht einmal, nachdem wir ja das mit der Black Myth Wukong erlebt haben, wo ja genau das passiert ist, oder? Dass da, oder habe ich es falsch in
Erinnerung? Also, nicht genau. In die andere Richtung, aber ja.
Genau.
Ja. Und darum tönt das wie etwas, also ja, jetzt haben wir schon erlebt, das könnte noch sein, aber ich glaube, viel du kannst bestätigen mit all deinen Glaubwürdigkeiten.
Es ist eben, schlussendlich ist es Geschmackssache. Ich finde auch, es ist nicht alles super und es hat wirklich viel Dialoge. Ich habe mit der Frau ist viel vom Sofa gehockt und wirklich oft gefunden, ey, das sind einfach so Wischi-Waschi-Dialoge. Weißt du, einfach so bla 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 bla. Ich habe jetzt nichts gesagt, aber es hat einfach. Insgesamt hat es genug Gute und ich finde, es wird dann immer besser und die Figuren werden besser, aber ich habe das Gefühl, ich habe noch ein bisschen die engere Beziehung gehabt zu anderen Figuren aus dem alten Teil. Hey, aber es ist auch schon wieder 10 Jahre her seit dem Inquisition. Ja, ich weiss doch auch nicht mehr, wie das genau war. Das Einzige, was mich gestört hat, ein Romance. Ich habe mit einer etwas angefangen, alle anderen hat es mir gerade gesperrt. Das geht gar nicht. Dabei bist du doch da irgendwie alles, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, oder? Das, auf das springt man, oder? So spielt man die Games.
Ich bin auch immer ein Hure in RPGs.
Das ist irgendwie komisch. Mir hat wirklich die Optionen überhaupt nicht mehr bei niemandem mehr angezeigt. Sobald ich mit jemandem etwas. Weißt du, kennst du aus diesen Games? Dann steht so, jetzt fangst du eine an, irgendwie eine Romanze und so.
Yeah. Schade.
Ja, finde auch.
Okay, aber du bist ja mal nicht von EA gezahlt worden, du hast jetzt nicht irgendwie...
Vielleicht kommt der Scheck noch, aber...
Für jeden Stern gibt es 1000 Franken.
Oh, geil.
Genau.
Ja, ich meine, geschmiert sind wir ab dem nächsten geworden, oder? Ich meine, Steam-Reviews sind sehr negativ, obwohl ich das Gefühl, es hat mehr mit dem Launcher zu tun, aber das Call of Duty Black Ops 6, wo wir beide überraschend gut gefunden haben. Vor allem der Tommy, oder?
Ja, voll. Wo ich an der Kampagne sogar wirklich 5 von 5 Sternen habe gegeben, weil ich es wirklich, ohne zu übertreiben, etwas vom Coolsten, was ich das Jahr gespielt habe. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das würde sagen über ein Call of Duty Spiel. vor allem, weil also Call of Duty bestehen immer aus einer Singleplayer-Kampagne, einem Multiplayer-Modus, dann gibt es noch andere Sachen wie Zombies und so Zeug. Und Singleplayer-Kampagne ist in den letzten Jahren, wenn wir es positiv ausdrücken, hat es sehr grosse Qualitätsschwankungen gegeben. der Höhepunkt oder der Tiefpunkt ist erreicht worden letztes Jahr, wo die Singleplayer-Kampagne ohne Scheiß einfach aus recycelten Multiplayer-Maps ist bestanden. Also du hast einfach so riesige Maps gehabt, wo sie die reingeschmissen haben und es hat sich so angefühlt, als würdest du Warzone spielen, also die Battle Royale-Dings. Du hast dann wirklich so Ausrüstung suchen, Waffen suchen und hat irgendein random Objective erfüllen. Und es hat sich so angefühlt, als würdest du ihre leere Map gegen computergesteuerte Gegner spielen und es war einfach absolut einfallslos und seelenlos gewesen, was sie dort gemacht haben. Darum, ich habe für diese Kampagne jetzt nicht mega Erwartungen gehabt. Die Trailer und so, was sie gezeigt haben, cool ausgesehen, das muss ich sagen, aber ich hätte niemals erwartet, dass es so gut ist, wie es jetzt tatsächlich ist worden. Und ich, so von Geschichte her, bin ich absolut nicht auf dem Stand. Das ist Black Ops 6, oder? Also es ist schon ein paar Games passiert in dieser Sub-Serie von Call of Duty, aber man muss absolut kein Vorwissen haben, um einsteigen, oder Phil? Also das würdest du bestätigen, oder?
Ich habe einfach... das letzte nicht ganz gespielt und ich komme jetzt nie draus. Schlussendlich sind es einfach immer welche Böse, meistens Paramilitär, die die Weltherrschaft wollen, oder andere Terroristen.
Genau, whatever. Und das letzte Spiel in der Serie, das war Cold War. Das hat zu Black Ops gehört, das ist 2020 rausgekommen. Das habe ich auch gespielt, aber keine Ahnung, was dort passiert ist. Ich weiß echt nur noch, dass es eine mittelmäßige Kampagne war. So, eben, du musst nichts wissen, kannst einsteigen und es ist echt so wirklich so schön hirnloses Popcorn. Kino. Wirklich, wo du nicht viel musst überlegen musst. Es ist so ein Spionage-Thriller nach dem Kalten Krieg und es geht um irgendeine mysteriöse Organisation, die CIA unterwandert hat und die irgendeine Massenvernichtungswaffe hat. Und es hat mega viele Klischees, was bedient aus einem Film aus dem gleichen Genre. Also es gibt Topo-Agenten, so russische Bösewichte und am Schluss musst du die Welt retten von dieser Massenvernichtungswaffe. Also so wundervoll hirnlos. Aber es funktioniert, es muss auch nicht mehr sein, finde ich. Es ist eine gute Ausrede, um von einer Mission zur nächsten zu gehen. Und die Missionen sind das grosse Highlight von dem. Zuerst mal die Locations, die du besuchst, ist eine mega grosse Bandbreite. Du bist irgendwie, einst bist du im Irak, in einem Wüstengebiet, und dann bist du in einem Hinterland von Russland, in einem verschneiten Gebiet, dann bist du in einem Casino, wo du infiltrieren. Du bist wirklich, jede Mission ist irgendwo anders und schon visuell allein gibt es so viel Abwechslung, die einfach so viel Spass macht und du weißt nie, was dir als nächstes erwartet. Und dann, neben der visuellen Abwechslung sind auch die Missionsziele das, was wirklich so gut macht. Es hat so ein gutes Pacing. Es wechselt immer so ein bisschen zwischen linearen Sachen, die du wirklich aus Call of Duty sonst kennst. Oder du gehst einfach so durch lineare Levels, Schlauchlevels, musst einfach alles runterballern, was sich dir in den Weg stellt und musst nicht viel überlegen. Das gibt es, aber dann gibt es auch so ein bisschen offenere Missionen, wo das Spiel einfach sagt, gut, du hast hier eine grosse Map, du musst das und das machen, nebenbei könntest du noch das und das machen, have fun, so. Eine von meinen Lieblingsmissionen ist zum Beispiel, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, so ein Wüstengebiet im Irak, wo wirklich so wie ein Spiel im Spiel ist eigentlich. Du bist aus so einer kleinen Open World freigelassen und musst so Raketenabwehrsysteme sabotieren und unterwegs gibt es aber noch ganz viele kleine andere Sachen, so Camps von Feinden, die du kannst kaputt machen. Und eben, das ist irgendwie so, es geht je nachdem, wie viel Zeit du investierst, kannst du mega schnell darin machen, aber ich wahrscheinlich in dem allein etwa 2 Stunden investiert und bin wirklich so alles im Detail absuchen und schauen, was für Geheimnisse gibt. Geheime Audiologs, die du kannst finden und so.
Und es hat echt... Vor allem, sie machen es gut, weil du findest dann dort damals bessere Waffen. Genau. Weißt du, Flugzeugangriffe, die du kannst brauchen.
Und alles kannst du kaputt machen, ja. Wenn du es gefunden hast. Ja,
geil.
Völlig das overpowered bist und alles kannst du kaputt machen. Genau, und das ist halt einfach geil, oder? Zuerst kommt eine lineare Mission, so eine komplett offene Mission, und dann kommt wieder etwas anderes. Es gibt dann nämlich noch so Spionage-Missionen, Spionage-Levels, wo du zur Abwechslung mal nicht viel musst ballern, sondern wo du dann wirklich so Geheimagenten-mässig Leute musst föteln, Retinas musst scannen von Leuten, damit Zugang bekommst zu einem Geheimbunker. Oder meine Lieblingsmission im Casino, die ich auch schon erwähnt habe, die so eine Heist-Mission ist, die so ein bisschen Ocean's 11-mässig ist, wo so mehrere Charaktere steuern nacheinander. Der eine tut irgendwie Sicherheitssysteme sabotieren, der andere muss Poker spielen und möglichst gut spielen, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass die anderen etwas machen können. Und das ist wirklich so, es tut einfach gut. Es gibt so viel Abwechslung, so viele Höhen und so viele Tiefen, also Tiefen im Sinne von, wo halt wo sich ein ruhiger ist. Und das ist halt mega ungewohnt für ein Call-of-Duty-Spiel und für eine Call-of-Duty-Kampagne.
Ja, vor allem das Geile ist eben auch, dass es so, es ist dann trotzdem eben ein Call-of-Duty-Massenprodukt.
Genau.
Es ist so geradlinig und es verzeiht mega viel.
Ja, ja. Weißt,
schleichen. Du kannst trotzdem einfach alles niederballern und das, vielleicht geht Alarm los. Aber die Mission bricht nicht ab, wie es früher auch so gewesen wäre in Call of Duty. Dann wäre garantiert, du hast irgendjemanden gefunden, das fängt wieder von vorne an. Das ist egal, Mann. Ich schleiche. Ich laufe einfach und schiesse alle ab, solange es mir nicht hören, gehört es mir nicht. Und sonst nehme ich einfach die grosse Waffe. Und eben die Casino-Mission, ich hatte, ja, die war so chillig und irgendwie, ich bin neben dem Spielen und die Frau irgendwann, ah, das ist Call of Duty. Weil, ich meine, ich habe eine halbe Stunde gespielt und nicht ballert.
Ja,
dann,
ja. Was ist das? Ja, genau. Und mega untypisch, es hat Rätsel. Es hat Rätsel in einem Call of Duty-Spiel. Es hat in der offeneren Mission, also jetzt nichts weltbewegendes, gell? Du musst irgendwie zum Beispiel so ein Keypad, musst das Passwort rausfinden, um in eine Tür reinkommen. Und das machst du, indem du so ein schwarzes Licht drauf leuchten und dann siehst, wo es am meisten Fingerabdrücke hat auf dem Keypad. Dann musst du auf dem so ein bisschen eruieren, was das Passwort könnte sein. So ein bisschen auf dem Level ist es. Aber das ist cool, es bringt da so ein bisschen Abwechslung rein. Und zwischen den Missionen, das habe ich auch geil gefunden, gehst du immer wieder zurück in einen Stützpunkt, wo sich die CIA-Agenten treffen oder Ex-CIA-Agenten treffen. Und der Stützpunkt war früher ein geheimer KGB-Stützpunkt gewesen. Und darum ist er noch so voller geheime Türen und kryptische Hinweise. Und zwischen den Missionen kannst du dir einfach Zeit nehmen, um die Rätsel dort zu lösen. Sie wirklich, so, damals haben sie mich so ein bisschen an Resident Evil-Zeug erinnert. Du musst irgendwie ein Piano, musst die richtige Reihenfolge eindöckeln, damit sich eine geheime Tür öffnet zum Kauern, wo du dann anderes Zeug findest. Und, wenn du keinen Bock mehr hast auf Ballern, machst du halt zwischendrin das. Und das ist einfach cool geil gemacht.
Also, ich finde, es ist, also, ich würde es zu der besten Call of Duty-Kampagne von allen Zeiten, würde ich sie drin tun. Ja. Also, ich meine, das 4 ist ja die legendärste, oder? Also, Modern Warfare. Also es ist das vierte Call of Duty gewesen, genau. Call of Duty 4 Modern Warfare, glaube ich, so hat es geheißen.
Ja, genau. Ja, voll,
das,
genau,
wo stimmt, nach dem haben wir es zu verdanken, dass es 10 Jahre nur noch Ego-Shooters gegeben hat.
Voll.
Und zwischendurch hat es mal noch eine gegeben. Und klar, das 1 und das 2 sind auch geil gewesen. Aber also ich kann nicht sagen, die ist unglaublich geil. Und eben, es hat so, weißt, so ein bisschen horrormäßige Missionen noch drin. Also, weißt, wirklich,
Zombie-Missionen, so, ja.
Es hat einfach Sachen drin, die du nicht erwartest. Und ich habe auch gefunden, wie du das bis zum Schluss unterhalten. Ich bin nie irgendwo aus dem Schlauch rausgelaufen, wie ich es immer in Call of Duty schaffe. Wenn du nicht genau im Schlauch entlang laufst, dann bricht Mission ab oder es hätte dich plötzlich und so. Und da ist das nie passiert.
Ja, voll. Multiplayer habe ich dann auch noch ein bisschen gespielt. Hast du den schon reingespielt?
Nein, noch nicht dazu. Ja.
Das ist einfach wie jedes Jahr klassisches Call of Duty, da gibt es irgendwie nichts Neues. Ich finde es schade, dass ein Modus aus dem letzten nicht dabei ist, Ground War, den habe ich sehr geil gefunden.
Der ist im Fall immer drin, wieder draussen.
Ach schon,
immer
okay.
Ja, dann feiern sie das nächste Jahr eben wieder. Weißt du?
Yeah, genau, da können sie wieder sagen, jetzt ist er wieder zurück. Die Fans haben es so wollen.
Verkaufsstrategie.
Ja, yeah, genau, ja, wahrscheinlich. Luca, du hast gesagt, das wär eventuell noch etwas, was du jetzt im Game Pass noch würdest gönnen, wo du einen Monat Game Pass würdest lösen, zum schnell Kampagne durchspielen.
Genau. 12, was kostet es? 12,90 die eine Version und dort ist es ja auch drin, Call of Duty Black Ops 6. Dann kannst du wirklich für einen Monat schnell die Kampagne durchspielen für 12 Stutz und dann wieder den Game Pass künden. Und,
für dich ist es perfekt, ja. Also, nur die Kampagne, die cool, spielen. Ja.
Zum mal auch wieder ein bisschen reinkommen. Ich hätte
verdammt
Bock.
Mit einer Mindestverpflichtung, sag's euch.
Für ein halbes Jahr.
Ja, wie bei Blue.
Ja. Es läuft alles auf Swisscom zurück. Ja, gut. Also, dann wären wir durch. Schau, jetzt sind doch nicht überlang geworden. Ja, danke fürs Mitmachen. Danke allen fürs Zuhören. Bis in einer Woche und tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüssi, ciao zusammen.